Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Sagen wir da mal, wir sind jetzt genau eine halbe Stunde zu spät. Wenn wir jetzt noch anfangen, dann müssen wir es noch voll im
in der halben Stunde Scope und dann setzt das in der Dreiviertelstunde Scope.
Ja, ansonsten wäre es halt das einmal akademisch. Jetzt ist das ein doppeltes akademisches Viertel. Das ist
Bullshit. Das akademische Halbe, die habe ich auch mal getrunken.
Die akademische Halbe, genau.
Aber nicht in Deutschland.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe Nummer 5. Wir sind hier heute in einer bisschen kleineren Runde und meine Wenigkeit ist in der Moderation. Bei mir sind Felix.
Moin.
Marc.
Hallo.
Und ich bin der Pfleidi. Ingo ist heute so ein bisschen verhindert, darum versuchen wir das mal ohne ihn und scheitern so ein bisschen. Deshalb mag
das
man uns auch nachsehen,
Mensch,
wenn die Folge ein bisschen wirr wird. Aber da letzte Woche schon ausgefallen ist, probieren wir das einfach mal und wollen dann mal anfangen.
Richtig.
So, Marc, wir haben ein bisschen an unserer Publishing-Software.
Richtig, der gute Octopod, also
genau.
Unser aufgebautes Octopress. Das kann nun Flatter im Feed. Und ich habe da ja eigentlich gar nichts dran gemacht, soweit ich mich erinnern kann. Das war's, glaube du, Pleidi. Was bedeutet das, dass der Flatter im Feed kann?
Genau, also Flatter hat vor einer Weile, vor ein paar Wochen spezifiziert, wie es denn aussehen würde, wenn man im RSS-Feed von einem Blog oder von einem Podcast, Podcast in unserem Fall dann, auf Flatter-Items verlinken möchte. Und dann kann man dann da quasi so RSS-Links mit Relation-Payment, glaube ich, setzen. Und die haben da halt spezifiziert, was man da für Parameter angeben muss. Und dann kann man da so eine Payment-URL angeben. Und wenn man die richtig formatiert, dann können quasi Podcatcher oder Feedreader, die das unterstützen, automatisch den Feed flattern.
Ich meine, vorher konnten wir ja auch ganz normal den normalen Button in RSS-Feed einbauen, der dann halt irgendwie mit JavaScript wahrscheinlich auch wieder gerendert wird. Aber das ist jetzt ohne JavaScript und
ja,
die können das dann einfach rausziehen,
genau,
metadatenmäßig.
Genau, das ist jetzt ein direkter Eintrag im Link-Tag von RSS, beziehungsweise ein Atom-Link-Tag ist tatsächlich. Und da kann jetzt zum Beispiel Instacast, ist glaube ich die einzige Software, die es momentan kann, werden wir später auch nochmal drüber reden, die kann jetzt dann quasi alle Podcasts, die man anhört, automatisch flattern. Und wenn ihr uns gut findet, könnt ihr das ja mal aktivieren, mal ausprobieren. Also zumindest bei mir hat es funktioniert. Ich glaube, beim anderen
auch. Geht auf die Webseite.
Wir reden mal nachher drüber, wie es bei mir nicht funktioniert hat bei Instacast,
genau.
Leider. Es gibt noch eine zweite Neuerung, die auch Flatter-spezifisch ist.
Genau, ich habe noch ein bisschen an der Flatter-Integration auf der eigentlichen Webseite gearbeitet und habe da so ein paar Config-Optionen rausgeschmissen, die so ein bisschen redundant waren. Dabei hat sich jetzt die Flatter-URL von unserem Haupt-Flatter-Button, also auf der rechten Sidebar, geändert. Und
richtig, die darum, zeigt jetzt auf blog.binärgewitter.de oder hat vorher und jetzt? Oder wie
nee, jetzt war's denn? Davor hat sie auf nur binärgewitter.de gezeigt, jetzt zeigt sie auf blog.binärgewitter.de, was unsere offizielle URL ist. Und somit sollten halt die Leute, die jetzt irgendwie die Seite nochmal flattern wollen, die können da jetzt nochmal draufklicken.
Falls ihr uns doppelt Geld geben wollt, haben wir da gar nichts dagegen.
Ja,
richtig.
Das teilt sich ja eh auf. Ist ja, kostet ja nichts. Quasi.
Schön.
Genau, was wir noch haben, sind steht jetzt hier gar nicht im in den Shownotes, muss ich noch reinschreiben. Wir haben noch Download-Buttons für die einzelnen Audioformate. Also da waren früher so hässliche Links, da sind jetzt lustige Icons. Da kann man draufklicken und dann kann man die einzelnen Dateien runterladen.
Richtig. Hat die Ingo hinzugefügt, glaube ich?
Das HTML und CSS habe ich gemacht. Ingo hat die, Buttons hinzugefügt.
Genau, da war ein Commit.
Ja, richtig. Genau.
Audio MP3, Audio Ogg. Wie hübsch.
So, dann haben wir einen Toten der Woche. Felix.
Ach, wir haben mehrere Tote der Woche, oder?
Ja.
Oh Mensch. Und zwar diese Giraffe, ja.
Die Giraffe.
Die Giraffe, die mit 20 Kilo Plastik im Bauch gestorben ist.
Das ist ganz schön traurig.
Das ist ganz schön traurig. Und was ich gut finde, dass der Zoo direkt seine Lizenz verloren hat, deswegen, weil das kann nicht sein, dass die 20 Kilo Plastik gegessen hat.
Ich meine, Plastik wiegt ja auch nicht besonders
viel. Ja, deswegen ja. Also richtig. Wenn das so, keine Ahnung, was hat die
gegessen? Das war wohl ein indonesischer Zoo. Und da haben die Besucher der Giraffe noch was zu essen gegeben, was sie gerade dabei hatten. Und es scheint so, als hätten Leute in Indonesien, die in Zoos gehen, öfter mal Plastik dabei.
20 Kilo. Und
dann hat die einfach 20 Kilo angesammelt.
In ihrem Magen.
Ein 60 Zentimeter großer Plastikklumpen.
Das ist schon, also, das echt ist schon abgefahren.
Das ist schon so, also wenn du ein kleines Kind aus Plastik machst, würde die Giraffe das fressen und sterben.
Ja, genau so.
So, nur mal von der Größe
her. Aber das muss ja dann über einen längeren Zeitraum irgendwie.
Ja, ich verstehe das ja auch nicht.
Oder also irgendjemand hat halt total viel Plastik dabei und gerade einfach mal reingehauen.
Einfach so.
Ja. Das ist schon ganz schön abgefahren, muss ich sagen.
Es gibt ja Pokerkarten aus Plastik. Vielleicht hat einer so Giraffenweitwurf gemacht und die Karten einfach immer hochgeschleudert und immer getroffen.
Ja, die kommt ja auch gar nicht so tief eigentlich, oder? Also so ganz
die
auf dem Boden
kommt. Doch, sie muss irgendwie die Beine, die machen sie auseinander, sonst können sie nicht trinken. Wäre ja ein bisschen doof.
Ja, das wäre ein bisschen blöd, stimmt.
Richtig, außer sie haben nur, keine Ahnung, wie es in der Natur, wo das Wasser daherkommt, wenn es nicht im See ist.
Wasserfall?
Ja. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich in der
Wüste. Aber die ganzen Giraffen, die in der Nähe von Wasserfällen wohnen.
Wer kennt sie nicht?
Ja. Richtig.
Die sterben, glaube ich, auch nicht am Plastik.
Richtig, und irgendjemand ist auch, hat mit seinen Bällen gespielt und ist gestorben oder so, ne?
Oh. Wer war das? Und zwar der Erfinder der modernen Pinballmaschine mit 100 Jahren.
Flipper, genau. Wie
aber
wir das nennen.
Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, der jetzt gar nicht dabei steht.
Der Steve Kordek.
Genau. Ist das also, es ist toll, dass er so alt geworden ist, deswegen ist auch okay, hat er sich das verdient. Und Flipper ist ja auch ganz nett, aber auch jetzt eigentlich nicht mehr.
Ich weiß nicht, also ich finde so Vintage-Flipper-Maschinen finde ich immer noch schön.
Ja, genau, das kommt halt cool, weil die machen diesen coolen Klack-Sound, weil es dieser laute...
Ja, da kann man auch dagegen hauen und kriegt da gleich Feedback und shit.
Genau, was viel wichtiger ist aber, der Artist, der die Darth Vader-Kram alles gemalt hat, Star Wars-Zeugs, der Lead-Artist ist gestorben.
Echt?
Ja. Wow.
Weißt du, wie der heißt? Oder wie hieß?
Ja, Star Wars.
Nein, der hieß nicht Star Wars.
Oh, Holiday Special. Nee, das wollte ich jetzt nicht ansprechen.
Nein, nicht hier, das Holiday Special.
Ralph McQuarrie.
Der hat bei den Adventures von Luke Starkiller hat das Zeug gezeichnet, also die Concept Art.
Der hat der hat super viele Concept Arts für Star Wars gezeichnet. Hm. Und halt, der hat halt ganz viel mit einfach. Quasi die Arts, also so wie es danach dann aussah, hat es dann quasi mitgegründet. Mhm. Ich mach das mal hier als Link rein.
Tu das. Tote der Woche.
Tote der Woche. Ganz wichtig.
Ja. Letzte Woche hatten wir uns so ein bisschen
gefetzt
und haben irgendwie auch Dinge erzählt, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Oder zumindest sehr, sehr subjektiv waren.
Dramaturgische Stilmittel nenne ich sie einfach mal.
Ja. wollen wir da mal ein paar Sachen ansprechen, was da so waren. Also irgendwie in Sachen Security sind wir viel auf Windows rumgeritten.
Was ich gar nicht verstehen kann.
Und da wollte ich halt nochmal ansprechen, dass so dieses Windows XP, womit die ganzen Leute die Security-Probleme haben, jetzt auch mal sterben muss. Und ich habe am Wochenende eine gute Tat getan und habe den letzten Rechner im Haushalt meiner Eltern auf Windows 7 migriert. Da kann ich auch noch ein bisschen drüber ranten. Aber
schön.
Ja, also upgraden auf Windows 7, alles wird besser.
Total.
Oder benutzt einfach was Ordentliches.
Der Windows 2008 Server.
Benutzt irgendwie ein Linux oder ein Mac oder so.
Genau.
Damit kann man auch durchaus leben. Und
je nachdem, was ihr machen wollt.
Richtig.
Ja, oder was euch besser gefällt. Mark wollte noch irgendwie über Proxy-Chains reden.
Ich hatte ja letztes Mal das Problem, dass ich gerne ein Programm durch eine Verbindung, eine Internetverbindung zwingen würde, die auf einem anderen Rechner terminiert. Bedeutet, normalerweise macht man das mit VPNs. VPNs haben das Problem, dass die alle Programme da im Normalfall durchzwingen oder gewisse Routen. Und da hat Felix mich aufmerksam gemacht auf diese ganze Soxification-Geschichte. Dass man da ja auch einen Sox-Proxy nehmen kann. Und es gibt so Programme, die quasi sich in den Kernel reinfrickeln, bevor du das Programm startest und alle IP-Geschichten quasi dann durch diesen Proxy zwingen. Ein Programm, das macht, ist zum Beispiel Proxy-Chains und
oder T-Sox.
T-Sox, ja, es gibt Dante.
Aber, das ist aber auch schon
Dante alt. Ist so halb, ist irgendwie so ein Server, Proxy-Sox-Server und gleichzeitig auch dieser Kernel.
Ich glaube, ich habe das mal ausprobiert, das hat nicht anständig funktioniert. Das war irgendwie
cool. Also ich habe es dann mal versucht, erstmal auf dem Mac, da geht unter Lion zumindest keins von diesen richtig. Mhm. Meist gibt es irgendeine Sicherheitsgeschichte, da sagt er irgendwie so, da will irgendjemand zum Kernel, das finde ich nicht gut. Aber na gut, ich hab's ja auch nicht auf Mac, sondern auf Linux im Endeffekt laufen lassen. Und aktuell verwende ich gerade Proxy Chains, funktioniert wunderbar. da habe ich das jetzt so bei mir eingestellt, dass ich einfach, ich habe ein ACPI-Skript, wenn ich bei mir auf einem kleinen Heimserver auf den An-Aus-Schalter drücke, dann startet oder terminiert sich XBMC. Und da habe ich jetzt einfach ein SSH-ND reingemacht. Bedeutet, der geht in eine nicht interaktive Session, die er dann auch gleichzeitig noch als SOX-Proxy auf einem, also einen dynamischen SOX-Proxy öffnet. Bedeutet, der öffnet, bevor XBMC startet, die SOX-Connection. Tut dann XBMC durch diese SOX-Connection zwingen. Bedeutet, ich könnte wahrscheinlich auch für die einzelnen Plugins irgendwie den Proxy selber festlegen, aber brauche ich im Grunde alles gar nicht. Mhm. Und so kann ich zum Beispiel in XBMC das Hulu-Plugin benutzen, wenn meine VM in den USA steht. Mhm. Und das funktioniert auch eigentlich wunderbar. Also ich habe irgend so eine, was war das, Quick Packet, habe ich, ist verlinkt in meinem Blog, also ich habe einen Blogpost drüber geschrieben, das verlinkt Quick Packet, zahle ich irgendwie 15 US-Dollar im Jahr und habe dann, keine Ahnung, 500 Gigabyte pro Monat frei oder so, irgend so eine Mini-VPS-Geschichte. Mhm. Und kann dann Super Hulu damit verwenden. Also das hat wunderbar bei mir geklappt. Und es gibt natürlich auch Programme, die SOX-Proxys echt unterstützen. Zum Beispiel dieses Deluge. Ich nenne es Deluge.
Ich würde es auch Deluge nennen.
Deluge. Das Deluge-Torrent.
Deluge.
Deluge-Torrent kann nämlich auch ein SOX-Proxy einstellen. Bedeutet, da muss ich gar nicht diese SOXifications-Geschichten benutzen, sondern ich kann einfach den SOX-Proxy in der Konfiguration eintragen. Und da gibt es zum Beispiel mit Oderland einen netten kleinen schwedischen VPS-Provider, der einem für 2 bis 3 Euro im Monat quasi eine IP in einem Land zur Verfügung stellt.
Oderland.
Das BitTorrent aufgeschlossener gegenüber
also
steht.
Also dieses Ganze, ich meine, SSH ist halt einfach super awesome. Es richtig. Kann alles.
Und ich krieg gerade zu diesem Oderland, ich krieg die vollen 100 Megabit durch das SSH getunnelt,
super nice.
Aus Schweden, hier rüber, gar kein Thema. Genau. Habe ich zugeschaut. Und also AMD 400E 450 CPU ist auch nicht das härteste, was es so gibt. Und der macht die 100 Megabit problemlos, hat irgendwie, keine Ahnung, 10%, 20% CPU-Auslastung. Deswegen, ja. SOX-Geschichten und Proxy-Chains sind ganz gut. Es gab sogar im Blog noch einen kleinen Nachtrag, weil ich immer gesagt habe, ja, es gab in IP-Tables gab es mal dieses, keine Ahnung, User irgendwas, also irgendwie, dass man ein Programm über eine bestimmte Route umleiten kann, aber es wurde dann deprecated und der Barracoder, der hat auch noch im Blog eine Lösung gemacht, wie man bestimmte Pakete markieren kann und da kannst du dann quasi einzelne Prozesse über grep einfach auswählen und sagen, wenn es von diesem Prozess kommt, dann schieb's doch mal da drüber.
Mhm. Ist ziemlich cool.
Ja, ist ziemlich cool, wobei ich IP-Tables total gar nicht mag und es auch nicht brauche auf meinem Home-Server. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich es lieber über die SOXification. Da bin ich mir sicher, dass es funktioniert.
Dass es das Richtige macht, weil er halt einfach hookt.
Ja, weil er einfach hookt und nicht IP-Tables, dann ende ich wieder irgendwas, wenn ich irgendwas machen muss und dann bin ich nicht sicher, ob es klappt. Und genau. Das ist ja gar nicht so gut. Und als letztes noch, da, falls ihr euch nicht sicher seid, dass also dass es auch wirklich klappt, also gerade wenn du nicht SOXification verwendest, weil da gibt es wenig Möglichkeiten, wie er drumherum kommt, sondern wenn du zum Beispiel dieses Deluge-Torrent verwendest, dass du dir da sicher bist, dass der
Check-My-Torrent-IP.
Genau, dass der da auch durchgeht. Da gibt es eine Seite, die heißt checkmytorrentip.com.
Sehr gut.
Ist jetzt auch in den Shownotes. Was der macht, ist, der generiert dir einen Torrent. Wo natürlich keiner seedet dahinter. Bedeutet, das Einzige, was dein Client macht, ist, der wird halt an diesen Tracker von denen eine Anfrage schicken und sagen, hey, ich hätte gerne dieses Torrent. Und die haben dann ein kleines Webinterface, wo sie dann im Grunde immer sehen, hier, check my Torrent IP, hier gibt es eine IP, mit der du online warst, mit folgendem Client aus folgendem Land. Mhm. Bedeutet, jedes Mal, wenn ich meinen Client starte, fragt er da an und sollte es einmal nicht der Fall sein, dass der einmal über die normale Connection geht, würde ich das hier drin sehen. Bedeutet, da kannst du irgendwie einmal im Monat drauf schauen, aber so wie es aussieht, funktioniert es wunderbar. Und ja.
Ja. Haben wir schon ein paar Mal getestet, so ein paar Milliarden. Tausend, Millionen, Milliarden, 23 Milliarden Mal. Hört sich richtig an.
Das hört sich richtig an. Da announcen Leute. Auf jeden Fall bin ich mit der Lösung eigentlich total gut zufrieden und quetsche jetzt mein Traffic durch Schweden und die USA.
Genau, was man ja auch sonst nehmen kann, wenn man. Also was ich mal benutzt habe auf jeden Fall, was funktioniert hat, war über das Amazon Kram. Du hast halt nicht unendlich viel Traffic.
Ja, aber das ist im Grunde egal. Ich glaube, Incoming-Traffic haben sie jetzt umsonst gemacht in der Zwischenzeit und Outgoing ist, glaube ich, irgendwie Cent pro Gigabyte oder 2.
Ja, das also, geht. Also ich hatte einmal
den Free-Tier.
Genau, ich hatte den Free-Tier und da hatte ich einmal eine Rechnung bekommen von einem Cent.
Ganz
Cent. Ich habe so gedacht, so, ja, okay.
Ich zahle gerade 3 Cent für meine Homepage pro Monat oder so.
Ich habe gedacht, ja, okay, krass. 1 Cent, den
und
kriegen sie noch von
mir. Amazon wurde ja auch billiger.
Noch billiger.
Ja, ja.
Wobei man dazu sagen muss, sie werden langsamer billiger, als die Hardware billiger wird. Deshalb
richtig,
machen
ja.
sie eigentlich über die Zeit mehr Gewinn, aber sind es trotzdem jetzt halt ein bisschen
richtig.
Billiger.
Und also sie werden billiger für Reserved Instances und
ja. Aber die Festplatten sind ja eh gerade teurer geworden, deswegen passt das ja alles.
Ja.
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 Ja. Ja. Wobei die werden auch wieder billiger.
Ja, ja, die werden jetzt gerade billiger.
Ich mach mal den Link zu dem Blogpost, Amazon wird billiger.
Amazon wird billiger. Mach das mal. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir irgendwas sagen, können wir sagen, dass sie billiger geworden sind.
Können wir eigentlich in die News reinmachen, oder?
Ja, machen wir mal.
Bist du durch mit deinem Thema?
Ich bin mit meinem Thema durch.
Okay.
Ich bin glücklich und zufrieden.
Ja, was wir denn noch hatten, ist, wir hatten, glaube ich, behauptet, dass Nginx ein Apache 1.3 Fork wäre.
Von ganz früher.
Von ganz früher, dem ist scheinbar nicht so.
Also dem hat irgendjemand im Internet gesagt.
Der Entwickler, glaube ich.
Der Entwickler.
Verdammt.
Wobei, ja.
Ja. Der kann auch lügen.
Der lügt.
Der lügt. Vielleicht. Also der Entwickler von Nginx, der Igor Sysoev.
Sysoev.
Sysoev? Ja, Sysoev. Ja. Klingt gut. Der hat gemeint, er hätte in der Architektur von Apache 1.3 und so weiter viele Kenntnisse gesammelt und kennt sich da quasi aus und hat da auch einiges in Nginx übernommen, aber er hat quasi keinen Source Code mit übernommen. Und glauben wir ihm das mal? Und
schon klar.
Nginx ist ein cooler Webserver, der auch diesen Podcast hier ausliefert. Darum toll, toll, toll. Wurden wir nur in den Kommentaren darauf hingewiesen. Darum nochmal die Richtigstellung hier.
Richtig, eine ja. Urban Myth war das also.
Genau. Kommen wir zum News-Teil.
Yeah. So schnell.
Felix, ich habe gehört, da gibt es so Geschichten mit den TSA-Scannern.
Oh ja, und zwar, die ist sogar relativ neu. Also ich habe die heute gelesen, gibt es wahrscheinlich schon seit gestern. Jedenfalls, da hat einer mal gezeigt, wie sinnvoll oder sinnlos diese Scanner, diese Voll-Body-Scanner in den USA denn sind.
Mhm. Also ich glaube, hierzulande werden die als Nacktscanner bezeichnet.
Nacktscanner, genau.
Guten Nacktscanner.
Nacktscanner. Und da geht es tatsächlich darum, es ist so ein Video von ihm.
Sieht ein bisschen verrückt aus, muss man sagen. Also meiner Einschätzung nach ist er etwas verrückt.
Ja, aber das ist ja kein Problem.
Verrückt,
ich meine,
ist doch gut.
Ich meine,
er hat so crazy hair irgendwie nach oben.
Crazy hair. Crazy hair. Du meinst,
ja. Ich weiß nicht, er hat ein Headset auf, er hat ein riesiges Standmikrofon, glaube ich, in
ich
der
glaub,
Hand,
wo er reinspricht, einfach,
und er hat so crazy hair.
Ich glaube, er ist es nicht gewohnt, so vor so vielen Leuten zu sprechen.
Das wäre
im
durchaus
Internet
möglich.
Und deswegen hat im er einfach Internet seinen Freund gefragt, ob er noch ein Mikrofon hat. Und er hat gesagt, ja, kein Problem. Aber,
aber
das Gute kriegst du nicht.
Ich finde auch, Menschen sollten keine roten Hemden anziehen. Aber
wieso,
das
rot ist
gut.
Also, ich habe gehört, psychologisch lässt dich rot reicher wirken. Weil früher die ganzen reichen Menschen rot getragen haben.
Also ich habe gehört, man wird aggressiver, wenn man rot sieht.
Ich glaube, das ist nur
Gaskammern werden so in grün gestrichen, weil es beruhigend wirkt.
Ja, was ich ja tatsächlich gemacht habe, mein Hintergrundbild.
Deine Gaskammern in grün gestrichen, was?
Was zum Teufel?
In den USA.
Was ich gemacht habe, in meinem Computer auf Arbeit, habe ich mein Hintergrundbild grün. Und zwar nur grün und alle Leute sprechen mich darauf an, warum hast du denn nicht das normale Blau? Ich sage, ja, grün, das macht mich viel beruhigender am Morgen.
Richtig. Es gibt auch Studien, dass Bilder von Brüsten auf Männer den Blutdruck senken wirken. Auf längere Zeit, vielleicht kannst du
auf
das auch,
längere Zeit.
Auf, kannst du das, ja. Eventuell kurz, aber wenn du dich dann schon dran gewöhnt hast, dann ist so,
Okay.
Aber ich glaube, das wäre am Arbeitsplatz schwerer durchzusetzen als ein grünes
Bild. Also außer es gibt Brüste, die nicht not safe for work sind.
Ich glaube, dann
dann sind es keine Brüste.
Moment. Das
Challenge accepted. Ja. Jedenfalls, es ging um diese Nacktscanner und der hat gezeigt, dass man, wenn man einfach sich irgendwas an die Seite von seinem Mantel macht und an die Tasche, dann kann man das auf diesen Nacktscanner nicht mehr sehen und zwar komplett nicht mehr.
Richtig, so der Gedanke ist ja, der Nacktscanner zeigt dich weiß, also dein Körper ist weiß und wenn du dann Metallgegenstände davor hast, hast du schwarz auf deinem Körper.
Genau.
Ich glaube nicht nur Metall, sondern allgemein Gegenstände.
Ja, evil Sachen.
Alle bösen Sachen werden da schwarz dargestellt.
Genau.
Das Problem ist eben, dass der Hintergrund auch schwarz ist, weil der ja böse ist.
Ja.
Und wenn du den dann an die Seite dir klebst, dann ist halt schwarz auf schwarz, was dann, ja,
das
hat sicher noch keiner rausgefunden.
Nee. Und es wird garantiert auch noch nie benutzt für irgendwas.
Richtig, wobei seine Videos sehr schlecht und unglaubwürdig waren irgendwie. Also er hat dann halt immer gesagt, ich laufe mit der Kamera rum, dann siehst du ihn so 10
okay,
Sekunden, wie er irgendwo durch die Warteschlange geht und sagt, und jetzt muss ich meine Kamera in dieses komische Plastik-Container-Ding tun.
Ich meine, es warum soll es nicht funktionieren?
Also ja, klar, aber das Video war halt am Arsch. Dann am Ende holt er das Kamera wieder raus und sagt dann, ich hab's immer noch. Also ja, klar, Alter, ich hab gar nicht gesehen, wie du damit durchgelaufen bist.
Ja, wie gesagt, er redet nicht so oft von Leuten. Und deswegen, ich meine, es ist toll. Ja. Er hat auch zum Schluss gesagt, so Gott, jetzt kommt bestimmt die TSA und rapt mich
ich
zu Hause.
Ich fühle mich da auch immer total schlecht, wenn die irgendwie sagt, hier gehen sie bitte durch. Und dann raffst du erst nicht, wo der Nacktscanner ist, weil die ja ganz normal irgendwie aussehen wie Wände teilweise. Ja, und dann... Ich habe mich dann bisher auch nie so richtig getraut zu sagen, können Sie mich nicht irgendwie lieber befummeln? Weil irgendwie alle durch den Nacktscanner durchgehen. Du bist dann der Einzige in der Reihe von 500, der dann sagt, ich hätte gern befummelt werden. Und dann so, warum denn das? Haben Sie was zu verbergen?
Nee,
und dann haben Sie die Gummihandschuhe aus. Und das ist alles scheiße alles.
Oh, oh.
Ja, nächstes Mal habe ich mir vorgenommen, ich lasse mich befummeln.
Echt?
Ja.
Find ich super. Also ist das in Stuttgart so? Gibt es da schon den Nacktscanner? Nein, oder? Also ich bin einmal durch den Nacktscanner in Hamburg gelaufen.
Stuttgart, aber ich habe es nur auf dem Flug in die USA bisher gesehen und das war dann irgendwie so dahinter gelegt. Also nicht
das,
die normale
Sicherheit.
Das
waren
dann
die Amis, die dich dann doch nochmal
genau, super Genau, das war dann nicht die normale wollten, Sicherheit. Also durch die normale, da gucke ich jetzt einfach durch und dann dieses Metallscanner.
Ja.
Aber dann
nochmal der Bonus,
der USA-Flug, der internationale, der war irgendwie danach nackt, also glaube ich, war Nacktscanner. Geht immer hier rein und macht so wüp wüp und geht um dich rum und du so, hä, was ist denn los?
Das heißt, das hätte da als seine Supertechnik hätte da nicht funktioniert.
Bei dem glaube ich nicht, weil der halt so um ihn rumrot, also ich weiß nicht, was es war, es ist um mich rumrotiert.
Nee,
vielleicht
ich meine,
war es auch nur
da, Sprengstoff
oder
weil du davor auch
Krebsstrahlen,
oder? Krebsstrahlen sind das noch immer.
Ja.
Nee, ich meine, weil du jetzt quasi beide Sachen befummelt wurdest und dann nochmal verstrahlt.
Ja, befummelt wurde ich aber auch bei den Nacktscannern immer, also danach noch. Du gehst dann durch den Scanner durch und dann sagen sie, ja, und jetzt kommen sie noch kurz hier hin und ziehen sie die Schuhe aus. Nee, Schuhe hast du ja eh vorher aus schon. Und dann sagen sie, jetzt machen sie mal die Arme so breit und dann gehen sie, glaube ich, mit diesem Metallding. Also ich kenne es nur in Boston, da war es immer so, dass sie mich doppelt gefistet haben damit quasi.
Ja, ja.
Ich nenne es einfach mal so.
Ja, wo ich einmal, also in Hamburg, in Deutschland, war es tatsächlich das einzige Event, wo ich mal genackt gescannt wurde. Und da war es auch so, du hast dann auch das Bild von ihnen gesehen, aber das war nicht wie in den USA, wo du dann das komplette Menschenbild hast, sondern nur so ein
nur
Mannequin.
Auf dein Penis gezoomt.
Genau, nur ein Mannequin. Was so Umrisse hat und dann waren irgendwelche roten Punkte hier in meiner Hand. Ich so, okay, ich hab da gerade nichts.
Ich hab hier Hände. Haben Sie Metallsplitter unter den Nägeln? Oh ja, jetzt muss ich sagen.
Ich kann hier sauber machen. In Wirklichkeit ist er Wolverine.
Richtig. Ja. Was das? Das ist eine
Mantium. Aber bloß auf einer Seite, das war ein bisschen komisch. Aber die haben auch gedacht, ja, das ist scheiße.
Richtig, Bluescreen, gehen Sie durch.
Nee. Ja. Aber da wurde ich nicht befummelt danach noch. Also ja. Das war...
Wurde ich bisher traurigerweise immer.
Das ist echt
eine sehr inkonsistent.
Richtig.
Ja, genau. Jedenfalls, Nacktscanner sind für den Arsch.
Sind sinnlos.
Sind sinnlos
und nerven und keiner möchte.
Größtenteils wollen sie dir damit auf den allerwertesten.
Ach, so schön.
Ja.
Und das habe ich erst danach gemerkt.
Ah, ja.
So gut.
Jedenfalls. Ja. Genau, Nacktscanner sind nicht toll.
Genau, Amazon hatten wir schon.
Ja, wird billiger. Aber ist jetzt bei den Links drin. Billiger werden eigentlich im Grunde nur die Reserved Instances und so die großen. Also der Kleinkram wird, glaube ich, noch nicht sonderlich billiger.
Ich meine, der ist auch schon echt nicht so teuer.
Ja, stimmt. Also ich glaube, die Mikroinstanzen, so zahlst du, glaube ich, auch $15 pro Monat oder
ja,
so.
Ja, irgendwie 4 Cent pro Stunde.
Also für eine VPS, die eigentlich recht ausfallsicher ist und eine super Netzwerkanbindung hat. Ja.
Das geht schon.
Ja, muss man halt auch dazu sagen, dass die gleich, wenn man so ein Ding mal anfeuert, eine komplette Stunde berechnen.
Richtig, also.
Also sollte man auch wissen.
Ja.
Ja, es sind dann halt ein paar Cent.
Sind 4 Cent.
Ja.
4 oder 3 oder so.
Es kommt darauf an, was für eine Größe man dann nimmt.
Achso, ja, genau. Stimmt, du musst schauen, wenn du Super Giganto nimmst, dann kostet
es. Ja, da gibt es ja dann auch noch extra CPU mit GPUs mit drin und shit. Und die sind halt schon relativ teuer.
Dafür habe ich mein Amazon Free Tier verwendet, um Bitcoins zu minen mit den GPU-Instanzen.
Hat funktioniert?
Ja, waren Nvidia-Karten, kam nicht viel bei rum. Aber
fuck. Ja, die haben diese Tesla-Karten drin.
Ja, die sind zwar schon cool, aber die sind halt mehr ausfallsicher und Zeugs, dass sie nicht so kaputt gehen.
Ja,
so wie alle anderen ITX.
Aber auch alle Nvidia-Karten sind halt scheiße. Ja.
Aber kann ich nochmal sagen, Amazon Web Services sind cool, weil die haben mir $100 geschenkt.
Ja,
ja, das ist gut.
Ich warte immer noch drauf, dass die, ich meine, sie haben ja E-Mail senden, haben sie schon. Wenn die E-Mail empfangen anbieten würden, Gott, was wäre ich froh.
Für was jetzt genau?
Einfach nur E-Mail empfangen, so ein ganz normal SMTP-IMAP-Geschichte. Weil sie senden machen sie schon. Nee, empfangen kannst du da, also nicht als Service. Ich hätte gern, dass die
du
mich.
Du möchtest dann gerne E-Mail-Services kriegen.
Richtig,
oder?
Ich suche einen E-Mail-Provider, damit ich den Scheiß nicht selber machen muss, der gut ist und nicht so. Also es gibt so einen Haufen Frickel-Provider, den traue ich nicht, weil die machen sicher kein gescheites Backup und da habe ich keinen Bock zu. Es gibt Google, den traue ich zwar das Backup zu, aber dafür sind sie komisch.
Ja, also ich meine, Backup machst du ja eh mit, oder
ja,
könntest du machen mit IMAP.
Aber ich will es nicht zurückspielen. Also ich mache es schon mit
Offline-IMAP.
Mit Offline-IMAP mache ich es schon nach Mail-Dir, das ist ja auch schön gut, aber ich habe keinen Bock, das irgendwie dann wieder zurückzuspielen zu müssen. Deswegen würde ich
das sollte auch nicht so oft passieren, dass es kaputt geht, oder?
Ist egal.
Ich würde einfach
2 bis 3 Euro pro Monat zahlen und hätte dann gern irgendwie IMAP und wenn es geht auch noch irgendwas, was auf mein Handy pusht. Sonst bin ich beleidigt.
Also was ich mal benutzt habe oder wo ich immer noch einen Account habe, ist hier in Deutschland bei Host Europe. Da kriegt man so mehrere Gigabyte IMAP-Konten.
Ja.
Und ich habe da halt mal auf meinem Server so einen Cronjob laufen lassen. Der Dienst hat oder diese Software hat sich IMAP Sync genannt. Und damit kann man zwei oder mehrere IMAP-Konten synchronisieren. Ja. Und das hat damals eigentlich ganz gut funktioniert. Da habe ich halt mein IMAP-Konto auf meinem eigenen Server und das bei Host Europe dann einfach mal synchronisiert. Als das auf meinem eigenen Server dann stabil genug gelaufen ist und ich dann von allem Backups hatte und so, dann habe ich das auch wieder abgeschalten. Aber so, da zahlt man ein paar Cent im Monat, inklusive eigener Domain.
Sie haben dann also Upgrade Mobility Mailbox, 2,99 monatlich pro E-Mail-Konto. Da werden sie wahrscheinlich die ActiveStink-Lizenz für zahlen, für die 2,99.
Also da wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein Open Exchange oder sowas laufen oder irgendwie eine Groupware halt.
Ja, richtig. Also da müsste ich mal schauen. Sind nur 2,5 Gigabyte, was mir aber nicht reicht für E-Mails.
Nur 2,5 Gigabyte, mach das mal voll mit E-Mails.
Also da bin ich schon locker dran.
Wenn ich mal in meinen E-Mail-Account schaue.
Also ich habe,
Gmail sieht neu aus. Was zum Teufel?
Oh, Gmail. Oh,
Panik.
Schon wieder
neu. Wenn ich nach unten scroll, dann habe ich 2,8 Gigabyte voll.
Ja. Okay. Also ich bin auch tatsächlich auf echt viel. Blöderweise.
Also das wäre mir schon zu klein, dummerweise. Naja.
Ja, das gibt's vielleicht auch
nicht. Egal, also wenn jemand einen guten E-Mail-Anbieter kennt, ich will halt, dass ich CalDAV und CarDAV, wenn es geht, habe. Oder halt so eine Exchange-Geschichte, was dann auch mir mein Zeug synkt.
Gab's da nicht mal bei 1&1 so gehostetes, wie hieß denn das, Open Exchange oder sowas? Haben die nicht mal sowas angeboten?
Ich bin mir auch nicht sicher. Ich könnte das Ganze natürlich auch irgendwie bei iCloud machen. Geht natürlich auch. Dann habe ich auch Kalender und Kontakte gesynchronisiert. Dann müsste ich nur IMAP haben noch. Dann will ich ein Webinterface, das schick ist, Server-Side E-Mail-Filtering. Das könnte ich dann über Rackspace haben zum Beispiel. Und Rackspace traue ich auch zu, dass sie mir anständig Backups machen.
Also ich habe den Kontakt- und Kalender-Sync habe ich über iCloud und hoste halt meine E-Mails selber und bin damit eigentlich so relativ zufrieden. Ja. Ich habe halt keinen Push-E-Mail.
Es nervt aber, natürlich, dass ich dann meine Kontakte, wenn ich mir eine E-Mail schreiben will, dass die dann nicht automatisch in meinem Web-E-Mail-Programm erscheinen würden. Dann müsste ich halt irgendwie, keine Ahnung, auf dem Handy habe ich es dann wieder.
Naja. Aber ich benutze Webmail tatsächlich sehr, sehr selten. Da reicht es mir dann eigentlich.
Ich benutze es gerade fast nur. Ich benutze eben Mail.app nur für geschäftliche Sachen aktuell. Deswegen,
ja.
Naja.
Wo waren wir? Amazon. Ah, okay.
Amazon.
Genau, passt.
Ja, also wir haben uns ja schon irgendwie seit Monaten gefühlt über das tolle Padfone beziehungsweise dessen tolle Präsentation lustig gemacht. Das scheint es jetzt demnächst auch zu kaufen zu geben.
Ja, nachdem es irgendwie ein halbes Jahr jetzt angekündigt wurde.
Ja.
Das Padfone.
Um was geht's da, Felix?
Padfone.
Das Padfone.
Padfone. Ist ja ein halb Smartphone, halb Tablet-Gerät.
Halb, genau. Ja. Und je nachdem, was du brauchst, kannst du quasi das Ding, dein Telefon in das Tablet locken und dann hast du einen großen Bildschirm.
Ja.
Also das so ist quasi Idee, so ein Android-Telefon mit so einem Snapdragon-Prozessor mit Dual-Core und irgendwie 2x1.
Ja, keine Ahnung, es hat so ein Android-Ding.
Der Grafik-Engine Adreno 225.
Interessant. Muss gut sein. Es hat einen Gigabyte RAM.
Schlecht.
Ja. Und das kann man dann quasi in so einen Pad, in so ein Tablet hinten reinstecken.
Genau. Ich finde die Idee einfach super cool.
Und dann hat man halt das Ganze auf einem großen Display. Die Idee an sich ist schon ganz nett, aber
macht keiner.
Frage ich mich jetzt gerade, wofür ich das tatsächlich brauchen würde. Also für mich
du hast dann halt all deine Apps, was du auf deinem Telefon hast, auch gleich auf deinem Tablet.
Ja, aber vermutlich die User-Interfaces für ein Telefon auf dem großen Display und macht es wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt besser.
Ich weiß nicht, wie das da gerade aussieht.
Ich meine, okay, bei Android kann man das Ganze ein bisschen wegabstrahieren, dass man dann sagt, okay, wenn ich jetzt auf einem größeren Display laufe, dann zeige ich andere User-Interface-Elemente an. Aber, schwierig. Also, vor allem,
ich finde es interessant auf jeden Fall.
Also was mich interessiert,
ich möchte es mir auf jeden Fall anschauen.
Was mich interessieren würde, ist da in diesem Display extra Teil, ist da noch ein extra Akku mit drin, weil
ist noch super Bonus-Akku mit 24 Wattstunden drin.
Ja, weil
ansonsten geht's halt super schnell aus.
Ja, genau, weil wenn man dieses große Display mit diesem kleinen Telefon noch powern müsste, das wäre so ein bisschen suboptimal.
Genau. Also du hast mit dem integrierten Akku in dem Telefon hast du irgendwie 8,5 Stunden. Und ja, weiß nicht, wie viel es dann mit dem Tablet ist.
Ja, ich weiß nicht, steht da schon irgendwie.
Und fest, es soll eine LTE-Version erscheinen.
Damit du
noch nicht in Deutschland weiterkommst.
Damit hat es hier in Deutschland kaum Internet, verbraucht dafür aber mehr Strom.
Ja, also es gibt die Version, also du hast nicht beides drin, sondern du kannst halt sagen, ich brauche jetzt gerade die LTE-Version nicht, deswegen kaufe ich die auch nicht. Und aber LTE wird awesome.
Ist LTE nicht abwärtskompatibel?
Nee, das ist
LTE ist LTE.
LTE ist komplett IP-basiert und so und nicht
mehr mit die LTE-Vorteile, Abwärtskompatibilität.
So nicht. Praktisch. Aber abwärts zu was?
Das LTE ist 0,2 oder so, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch abwärtskompatibel.
Ja, des Weiteren ist LTE abwärtskompatibel zu Vorgängerstandards, was auch immer die Vorgängerstandards
sind. Ja, aber das sind wahrscheinlich dann auch wieder die Base Stations, die du kaufen kannst.
Ja.
Die dann quasi einfach abwärtskompatibel sind. Aber das muss man sich genau anschauen einfach.
Ja.
Padphone. Und jetzt ist es da, im April. Aber,
ja,
schon klar. Ja, cool. Super also cool. Apropos, was ist denn noch alles, was ist denn noch da jetzt?
Das
Raspberry Pi.
Richtig.
Hat jemand versucht, das zu kaufen?
Ich kenne einen, der es versucht hat und er hat gemeint, irgendwie nach 5 Minuten waren alle weg und die Website war immer noch down.
Ja.
Das war einfach super
kaputtisch. Also, ja, das war irgendwie super obskur. Die haben dann gesagt, sie haben irgendwie nur ein paar tausend Stück auf Lager.
10.000, ich meine, das sind ja gar nicht so wenig.
Ja, aber wenn man überlegt, wie groß da der Werberummel außenrum schon vorher war und wie groß das Interesse war.
Ja.
Und dann haben sie das irgendwie morgens um, also weiß nicht,
6 Uhr war es
bei 6 Uhr,
genau.
GMT plus 1.
Achso, dann waren es 7.
Oder 7 Uhr. Jedenfalls waren die ganz schnell weg und man kann sie jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Monate nicht mehr kaufen, bis sie
also welche nachproduziert haben. Also was sie ja gemacht haben, sie haben sublicensed. Das heißt, sie geben das an zwei weitere. Jedenfalls.
Könnt ihr das mal bitte lassen?
Anyways, sie haben das an Leute sublicensed in den UK und zwar, wie heißt die Firma? Zwei waren es. Hier Farnell und AS Components.
Beide noch nie gehört.
Und die haben wohl mehr Energie in ihren Sachen, wo sie es einkaufen. Das heißt, vielleicht kriegen dann später auch Leute eins, die nicht irgendwie um 7 Uhr, um 6.30 Uhr aufstehen. Was man da machen kann, man kann sich da quasi voranmelden und sagen, dass man gerne eins hätte, aber das war es dann auch schon.
Ja gut, es ist immer diese kleinen Webshops, die sie da, diese kleinen Elektronik versenden, dann stürzen da alle drauf ein. Ich glaube, die...
Ja, also, die waren damit auch vollkommen überfordert mit dem Traffic wieder, obwohl sie die Leute von Raspberry Pi gesagt haben, ja, okay, das wird ein bisschen größer. Und die so, ja, kein Problem, wir haben hier bestimmt diesen 286er jetzt auch noch mit angeworfen zu dem 386er, den wir schon haben. Hm. Und dann sind die halt auch alle in Brüche gegangen, aber das ist nichts Besonderes.
Andere, wir können Live-News vorlesen noch, wenn wir gerade bei den News sind.
Klar.
Es ist nämlich gerade ein Apple-Event. Und was es jetzt gibt, ist ein neuer Apple TV. Doch. Auch noch $99, 1080p Auflösung, also kann Full HD
endlich mal streamen. Ja, war ja klar.
Was okay ist, iCloud wird um Videos erweitert. Es gibt ein neues iPad mit der Auflösung von 2048x1500 auf diesem fucking 10-Zoll-Display.
Ja, Retina.
Da kann ich dann irgendwie viermal meinen ersten Rechner nebeneinander bedingsen.
Nur, dass es 10 Zoll sind.
Ja, richtig. Und außerdem irgendwie 44% mehr Sättigung. Es wird
er ist satt.
Ja, also noch härtere Farben. Ich nenne es härter, finde ich.
Ja, ja, klar. Jetzt haben die bestimmt irgendwie 12 Millionen zu 1 oder sowas.
Richtig.
Kontrast.
Es hat einen A5X-Prozessor. Also sie nennen es nicht A6, sondern A5X. Der ist ein Quad-Core-Prozessor. Oha. Und er wird die Leistung des Tegra 3 um 100% übertreffen. Das ist schon fies.
Interessant.
Hart. Richtig, sie wird haben eine 5-Megapixel-Kamera da drin. Auch mit dieser Backside-Illumination, die man auf dem iPhone 4S schon kennt. Mhm. Haben irgendwie selber diesen Signalprozessor sich gebaut und wird Full HD können Videos, dann gibt es also in Zukunft mehr Idioten, die mit dem iPad rumlaufen auf Demonstrationen das Ding aufnehmen.
Oh, ich habe ja auf dem Camp so ein paar Leute gesehen, die versucht haben mit Android-Telefonen Fotos zu machen. Das sieht so beschissen aus, dass man das fast verbieten sollte.
Ja, das iPad wird LTE unterstützen, bedeutet bis zu 73 Megabit und kann dann auch als Personal Hotspot dienen. Also kannst du ein iPad kaufen, dann per LTE WLAN, also WLAN LTE weiterreichen. 10 Stunden Akkulaufzeit haben sie nach wie vor. Und das Krasse ist ja, die haben auch wirklich 10 Stunden Akkulaufzeit, also wirklich mit so rumfriemeln.
Ja, LTE dann zusätzlich zum 3G oder?
Ja, du, das ist ja abwärts, es ist ja abwärtskompatibel, haben wir
ja,
doch gelernt.
Ich denke, also
abwärtskompatibel.
Ja, es gibt ja UMTS und GSM-Chips, also es wird zu UMTS zumindest.
Also es wird UMTS wahrscheinlich auch können. Genauso wie dein Telefon ja jetzt auch Dings kann, das Krippel GSM im Internet.
GPS?
Ja, GPS, genau. Ja.
Genau. Oder wie hieß es vor CPRS Circuit CSD? Edge. Vor Edge, noch schlechter als, also noch schlechter als GPS, nix. CSD, glaube ich, Circuit Switch Data oder so.
Das kann schon sein, aber das war auch vermutlich.
Genau. Und das gibt es dann.
Kann man sich kaufen für 12 Millionen Dollar.
Kostet gleich viel wie.
Wird wahrscheinlich wieder so $500 kosten. Okay. So viel zum Thema Tablets.
Genau.
Und gibt es wieder die 32, 64 und 128
und
GB?
Und die neuen, also die iPad 2 wird es dann auch noch geben. Also das iPad 2 mit 3G kostet $100 weniger. Also quasi so viel wie das kleinste Wi-Fi-iPad. Also $379 oder, keine Ahnung, was sind das, ein Euro? 2 aktuell wahrscheinlich? Nee,
aktuell 300 kostet, oder so. In Euro wird es genauso viel kosten wie ein Dollar, weil... Ja. Es kostet immer so viel wie ein Dollar.
Weil wir gefuckt werden.
Genau, auf jeden Fall. Das, dann sind wir wahrscheinlich einer der ersten Podcasts, die sowas live sagen können.
Das ist echt
toll. Du hast uns jetzt super gehijackt.
Super gehijackt.
Achievement unlocked, würde ich
sagen.
War
super, ja. Okay.
Wo waren wir denn? Wir waren gerade beim...
Was gerade noch rausgekommen ist, das war nämlich Raspberry Pi.
Richtig.
Ich finde den, da ist es.
Du wolltest
über
Vortex Radio
Waves. Oh, das ist super cool.
Das habe ich
cool.
nicht ganz begriffen. Was
ich habe es auch nicht begriffen, aber ich finde es cool.
Das klang nur
und
einfach
zwar
so.
Geht es darum, du verwirbelst quasi die Radio Waves so, dass du sie unendlich weit schießen kannst.
Aber das machen die doch jetzt schon. Das ist ja das Prinzip von so Mikrowellen zum Beispiel, dass sie die Dinger so wirbeln und dann schießen
genau.
die so raus.
Genau.
Und die schießen jetzt noch härter und weiter.
Nee, also, ja.
Das macht sicher auch keinen Krebs.
Ja. Also das ist quasi für Richtfunkzeugs. Mhm. Und dafür soll es wohl 10 bis 20 Mal besser sein als es kann 10 bis 20 Mal so viele Daten quasi gleichzeitig übertragen, steht hier.
Das sieht interessant aus.
Und
vor allem haben sie ein schönes Bild dazu.
Und genau, sie haben Bilder. Mhm. Und das sieht aus, als würde sie das machen.
Ja.
Ich habe zwar keine Ahnung.
Ja, das sieht aus, als würde es wirbeln.
Genau, und dieses Verwirbeln, kann ich mir gut vorstellen, dass es super awesome ist, wenn man das braucht quasi.
Richtig, und macht sicher auch keinen Krebs.
Nee, also was es ja jetzt schon gibt, um so Radio Waves weiter zu verschießen, ist Beamforming, was ich super cool finde.
Ja.
Du hast quasi zwei Ausschläge und die packst du so übereinander, dass die dann super extra weit in eine Richtung schießen. Das ist eins der coolsten Sachen, die ich bis jetzt in diesem komischen Radio-Zeugs gesehen habe. Aber das hier, Vortex-Radio, ist auch super cool.
Vor allem,
leider haben wir keine Ahnung davon, aber das muss gut sein.
Muss gut sein, genau.
Weil das war bei Extreme Tech.
Also
genau.
Allein per Definition muss es gut sein.
Genau.
Google Play.
Google Play ist raus. Das ist quasi wie würde man es denn nennen? Also ich würde es jetzt mit iTunes vergleichen.
Ich weiß ja bis jetzt immer noch nicht, was
iTunes.
Es ist.
Also es ist eigentlich
iTunes im Web.
iTunes im Web.
Will es mir jemand erklären?
Es ist also iTunes. Du kannst Android-Spiele und Anwendungen kaufen. Mhm. Du kannst in USA Musik kaufen und Filme.
Genau, also sie hatten ja schon Google Music, hatten sie ja schon früher, wo du Musik kaufen konntest. Und sie hatten ja auch schon dieses Android Market-Dingens.
Genau.
Und die haben jetzt einfach mal alles in einen.
Also
haben
alles
ist jetzt vereint,
quasi
by the Pause combined.
Quasi. Der Android Market plus Google Music plus nochmal irgendwie Zusatz.
Videogeschichten haben sie irgendwie 70 Filme oder so da noch schon drin. Aber sie machen irgendwie, also man wird dann wahrscheinlich auch mit Google TV, nehme ich mal an, wird es irgendwie zusammenarbeiten.
Also das ist quasi so iTunes für.
Nicht in Deutschland, also nur die Android-Geschichten in Deutschland, Audio, Video nicht.
Ja, aber was cool ist, sie haben auch schon die ersten irgendwie Games für cheap rausgebracht.
Also das ist cool,
echt cheap für 49 Cent und das eine für 20 Cent, glaube ich.
Richtig, und das brauchen sie auch, weil gerade beim Apple Market ist halt auch echt jeden Tag zwei neue Spiele, zwei gute Spiele, die gratis sind. Und das gab es halt bei Android bisher so selten. Und jetzt die Musik, die sie haben, da sind sie iTunes sogar überlegen, weil bei iTunes gibt es auch so Angebote, aber die sind nicht sonderlich gut. Mhm. Aber ich habe irgendwie, ich bin ja bei Google Music, habe mir da irgendwann mal angesigned und ich kriege da permanent E-Mails und die haben billige Alben und billige Thementage. Irgendwann war neulich, was ich sehr fragwürdig fand, Black History Month hat irgendwie angefangen und zu Beginn des Black History Month haben sie dann die ganzen Rap-Alben rausgehauen. Das ist also
nicht, no racist.
Ja, auch nicht, dass sie irgendwie Jazz oder so nehmen, sondern nee, hier, jetzt billiger von Wu-Tang Clan. Also ja,
okay, das
ist sehr stereotyp. Wie wär's denn mit Miles Davis?
Nee,
nein.
Quatsch. Wu-Tang Clan.
Richtig, da fand ich sehr
jedenfalls
lustig.
Ja, also die Angebote sehen gut aus. Ich habe zwar kein Telefon, aber es kommt bestimmt bald. Ich bin kurz davor, also bestimmt ich nur noch 2 oder 3 Jahre. Und dann hole ich mir auch ein Android.
Genau, gerade wollte ich das sagen.
Weil dann kann ich über diese Android-Sachen reden.
Genau, dann könntest du dir zum Beispiel
im Gegensatz zu euch
für irgendwie... Ich kann über Android reden. Ich habe sogar mal für Android entwickelt, jahrelang.
Ja, aber jetzt nicht mehr.
Ich hatte auch mal.
Das heißt, du bist alt?
Ich hatte 2 Android-Handys.
Das ist gut.
Ja.
Ja. Jedenfalls, Android hat mich enttäuscht. Ich habe da einen Blogpost drüber geschrieben, da möchte ich jetzt nicht, mehr
drüber reden. Was einen nie enttäuscht, sind illegale Kopien von Videos im Internet.
Ja, weil...
Die gibt es jetzt nämlich in neu und schön, ja. Jetzt haben sie nämlich, also früher war ja so die Sache, diese ganzen Release-Groups, also nicht die, die am Ende das Zeug irgendwie auf BitTorrent schieben, sondern die, die das ursprünglich
auf FTP-Server schieben,
genau. Und die das auch ursprünglich aufnehmen. Mhm. Die haben ja so Standards, weil die ja organisiert sind im Gegensatz zu dem ganzen anderen Geraffel, was da offiziell läuft mit irgendwelchen Satellitenfuzzis, die irgendwie, MPEG-2 und MPEG-4 und überhaupt. Komische Leute. Auf jeden Fall gibt es jetzt Release Rules für SDTV in X264 2012. Bedeutet, die können nun quasi das, was normalerweise immer so AVI mit XVID früher war, gibt es jetzt in X264. Mhm. Bedeutet, die können bei gleicher Größe eine höhere Auflösung in einer besseren Qualität pushen, was eigentlich ganz interessant ist. Audio ist das einzig erlaubte Format VBR AAC Low Complexity.
Damit es angenommen wird, ganz wichtig. Also man kann trotzdem noch allen möglichen Scheiß runterladen. Aber damit, dass es in der Scene angenommen wird und quasi nicht, genügt wird, genau, muss das bestimmte Anforderungen erfüllen.
Richtig, und das ist auch, ich sag mal, das ist die erste Kopie, die immer rauskommt.
Ja.
Und dann gibt es natürlich Leute, die es nachher re-encoden und sonst was machen.
Ja, oder die dann irgendwie nochmal von ihrem eigenen Telefon TV aufnehmen.
Ja,
mit einer Webcam oder so, keine Ahnung.
Richtig, und da geben sie halt so die ganzen Resolutions vor. Und die Idee war halt, ja, es gibt jetzt ja in der Zwischenzeit schon so viele Setup-Boxen, wie die WD Live, es gibt von Apple natürlich, wenn es H264 und AAC ist, das Ganze ist in einem MP4-Container. Theoretisch müsste das ja auf den ganzen iOS-Geschichten laufen.
Moment, benutzen die einen MPEG-4-Container oder Matroschka?
MP4.
Okay.
Okay. Nicht Matroschka. Matroschka haben sie ja für ganz normale HD-Releases, aber die liefen ja eh nirgends bisher.
Ja, aber Matroschka ist super cool, muss ich ja sagen.
Ja, Matroschka kann echt viel.
Du hast da so ein grafisches Bunti, wo du dir dann einfach sagen kannst, okay, ich nehme jetzt aber den deutschen Audio-Stream zu diesem HD-Video, weil du halt nicht das Deutsche in HD gefunden hast.
Genau, da gibt es ja auch irgendwie cool, MP4-Box für MP4. Aber nee, der Gedanke ist halt, Matroschka haben zum Beispiel auch die ganzen Fansub-Leute, die ganzen Anime-komischen Leute, die encoden aber auch irgendwie dann in...
Ja, aber die brauchen das ja auch.
High-Geschichten, genau, weil sie halt Subtitles und mehrere Audiospuren wollen. Und
sie wollen
halt
auch mehrere Subtitles.
Ja, darum geht's ja.
Doch, genau. Also sie haben dann irgendwie den super bunten und den für Leute, die Sehbehinderung haben. Und das ist super abgefahren einfach. Also es war, wo ich vor ein paar Jahren geschaut habe. Aber es ist garantiert immer noch so.
Ja, aber ich denke, wenn die da X264, MPEG-4-Container, AAC encoded.
Also Audio, sie sagen es hier. Sie sagen halt, dass es hier ist Streamer such as TVX, was auch immer, Popcorn Hour, WDTV, HD Media Player, Boxy, Xtreamer, PS3, Xbox 360, iPad und HDTV ist teilweise echt über den USB auch. Mhm. Das können die alle und deswegen sagen sie, wir machen jetzt nicht mehr dieses XFIT AVI-Geraffel, wo du ja irgendwie AVI fürchterlich viel aufhacken musst, um da irgendwie B-Frames reinzubekommen und so Spaßemacken-Sachen.
Und dann funktioniert es wieder nicht.
Also AVI war ja ursprünglich auch ein Streaming-Container, den Microsoft irgendwie mal benutzt hat. Oder mal ursprünglich erfunden hat, der wurde dann von den Leuten aufgehackt für Zwecke, die er überhaupt, für die der überhaupt nicht gedacht war.
Ja, ich meine, DivX am Anfang war auch immer mit ASF. Ich weiß gar nicht, ob ASF wirklich anders ist als AVI. Und das haben sie dann aus dem extrahiert.
Ich glaube, das AVI ist aus diesem ASF entstanden, aber das ist jetzt auch Halbwissen. Keine Ahnung.
Genau, auf jeden Fall gibt es das jetzt in Standard, der bedeutet, dass eure ganzen illegalen TV-Serien, die ihr natürlich nicht runterladet, weil das ja illegal wäre.
Richtig, die andere Leute herunterladen
können. Wir würden euch auch nie was anderes erzählen.
Richtig, und wenn ihr super Unterhaltung haben wollt, dann lest Kommentare zu dem, ich glaube, Torrent Freak war die Webseite, dem Artikel.
Da gab es einen lustigen Blogpost, wo sich Leute furchtbar darüber aufgeregt haben.
Richtig, die dann sagen, nein, wir boykottieren euch jetzt, wir laden eure Releases nicht mehr runter. So,
ja, okay.
Danke.
Richtig, es ist obwohl die Release-Groups ja dieses ganze Torrent-Zeug total hassen und dann sind 100 Leute, die dann sagen, aber ich lade immer die Sopranos für meine Oma und die hat nur einen DVD-Player, der XVID kann. Was soll ich denn da jetzt machen? Da muss ich ja immer alles konvertieren.
Handbrake nehmen.
Ausrasten.
Profil anlegen, alles durchlaufen.
Lohnt sich nicht. Einfach ja. Kleine neue Box kaufen, kostet 30 Euro. Jede 30 Euro fucking China-Box auf eBay kann X264 im MP4-Container mit AAC abspielen.
Oder so.
Oder iPads und Apple TV, dann kannst du irgendwie selbst live. Ach Gott. Kinder. Ja.
Stellt euch nicht so an. Gute Qualität über alles.
Richtig. So. HP entlässt WebOS-Entwickler.
Ja, also wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, was mit den WebOS-Entwicklern passiert.
Die machen jetzt eine eigene Firma auch wahrscheinlich.
Also meine Theorie ist jetzt, mittlerweile ist das Zeitschloss im Entwicklerkeller aufgegangen und jetzt müssen sie die irgendwo hinbringen.
Die sind geflüchtet
oder
so.
Oder sie sind entlassen oder, sie halt. Oder in die Freiheit entlassen, man weiß es nicht so ganz.
Ach so, entlassen. Gucken,
ob man die wieder integrieren kann in die normale Gesellschaft.
Du meinst, die waren jetzt 2,5 Jahre im WebOS-Keller ja. Und
sind jetzt verwirrt und können kein Android.
Ja, aber ich glaube, davon rennen die gar nicht mehr. Die haben gebrochene Kniescheiben.
Wahrscheinlich.
So vermutlich. Davon kriechen einfach.
Ja. Ja. Nehmen mal ernst. HP entlässt jetzt irgendwie 275 Leute, die an WebOS beteiligt waren.
Ja, die werden wahrscheinlich innerhalb von grob 2 Tagen einen neuen Job haben.
Vermutlich, ja.
Das ist ja, wie es im Valley so war früher, wenn dir deine Firma nicht gefällt, park doch einfach einen Parkplatz weiter und lauf einfach rein, nehmen die schon.
Ja. Ja. Also ich denke, wenn man da mal an so einem Projekt gearbeitet hat, dann hat man auch keine Probleme, einen weiteren Job zu finden. Und ansonsten zeigt es, glaube ich, relativ gut, wie es mit WebOS weitergehen wird, nämlich nicht. Also, so schade wir es alle finden, aber das war irgendwie absehbar nach dem, was der HP die letzten, wie lang geht denn das schon? 1,5 Jahre? Ein Jahr? Gut. So rum?
Wer weiß.
Die letzten Monate, ich sag mal Monate, das kann man auf mehrere, 20 Monate oder so.
Äonen.
Ja. Gut. Ja.
Kommen wir zur hässlichsten Website im Internet, was Informationsgehalt angeht. Openwebdevice.com.
Achso. Ich hab an Zombo.com
gedacht. Bei Zombo.com ist der Name Programm, ja?
Zombo.com.
Do nee, anything on genau. Zombo.com. Mozilla Boot to Gecko und /OpenWebdevice.
OpenWebdevice.
Ich weiß nicht, ich habe das auf Hacker News gesehen, dann bin ich auf openwebdevice.com gegangen und steht da HTML5 Web Apps are Native Applications.
Dann denk ich mir, man weiß nicht so genau, was es denn eigentlich sein
richtig,
soll.
Auf der Seite erstmal, ich finde es komisch, dass hier rechts oben Me Gusta steht auf dem Facebook-Button. Ist das nur bei mir so?
Nee, das steht auch bei mir, Me Gusta.
Sehr gut, das hat mich ein bisschen...
Ja. Bei dir? Ich hab diese Buttons nicht.
Und die sind hast du JavaScript deaktiviert?
Nee, ich habe auch JavaScript.
Ansonsten
Shit nicht funktionieren hier.
Na, auf jeden Fall ist eine Seite, die hat so ein Banner-Modul, das immer durchslidet, was ganz
da sieht hübsch aus. Da gibt's 3 Bilder oder so, ja.
Da gibt's 3 Bilder, wo dann eben steht HTML5 und dann steht irgendwie Open Web Devices the Future, ein bisschen Marketing, bla bla. Ein weiterer Link auf der gesamten Seite, also du kannst entweder deine E-Mail eintragen oder du klickst auf das FAQ und im FAQ stehen, im gesamten FAQ sind keine Links. Bedeutet, ich habe zuerst mal gar nicht gerafft, dass das...
Ja, doch, kannst du,
wo gibt es die Links im FAQ?
Ja, also du kannst da oben raufklicken und dann fliegst du runter.
Ja, externe Links. Also das sind das sind nur Anchors, genau. Aber ich habe echt nicht gerafft, was das soll, weil das Wort Boot to Gecko wird auch nur in einem dieser 3 Banner gesehen. Und da bin ich irgendwie drüber. Und dann habe ich auch erst gedacht, ist das wieder irgend keine Ahnung, Mozilla sagt, hat jetzt irgendwas Experimentelles und hat eine Seite für gemacht und alle drehen jetzt durch, obwohl es gar nichts gibt. Aber Boot to Gecko gibt's ja.
Richtig. Also das haben wir vor diversen Sendungen, ich glaube noch bei Radio Tux damals angesprochen. Mhm. Boot to Gecko hatte ich immer so als Nachahmung von Googles Chrome OS im Hinterkopf.
Richtig.
Habe ich immer gedacht, das soll eher so ein Tablet, Netbook Betriebssystem werden.
Das bootet quasi in Browser rein.
Genau.
Ah, okay.
Scheint aber jetzt was komplett anderes zu sein, als ich erwartet hätte. Und zwar wird das ein Betriebssystem für Telefone. Und zwar bootet dann quasi dein Telefon in den
Browser rein.
In den Gecko rein, also in die HTML-Engine von...
ja. So, es ist wie ein Padphone, nur dass du ein Gecko benutzen musst.
Genau.
Gagphone.
Ich glaube, wir haben den Sendungstitel.
Sehr schön.
Gefällt mir.
Gagphone. Wo war ich? Genau. Dein Telefon bootet den Gecko rein. und dann wird quasi alles, was auf diesem Telefon, was du auf diesem Telefon machen kannst, in HTML5, JavaScript und CSS implementiert. Das kennt man auch schon ein bisschen von WebOS, aber das wird noch... das
kennt man von Webseiten meistens.
Ja, oder von WebOS,
ja.
Was es ja auch ähnlich gemacht hat. Aber ich glaube, Mozilla will das Ganze noch ein bisschen konsequenter durchziehen, indem halt eben tatsächlich alles, was da irgendwie dem User dargestellt wird, als HTML5 API spezifiziert wird, die man dann quasi standardisieren kann und wo man dann quasi Web-Applikationen schreiben kann, die auf deine Telefonfunktion zugreifen, Dinge auf deinem Telefon zwischenspeichern, ja, irgendwie die Kamera bedienen, deine Adresse, deine Geoposition abgreifen und so Geschichten. Mhm. Und selbst so Sachen wie die Statusleiste, die oben dann dargestellt wird, die dir dann anzeigt, wie viele Balken Empfang du hast und wie dein Akkustand aussieht und so weiter, das ist alles HTML, CSS und JavaScript. Mhm. Und ansatzmäßig finde ich das Ganze eigentlich echt interessant. Das ist mal bei den ganzen mobilen Web-Betriebssystemen, die jetzt in der letzten Zeit so irgendwie rauskamen, mal wieder so ein Ansatz, den ich irgendwie ganz interessant und ganz gut finde.
Gerüchten zufolge haben sie auch Industrie dahinter, also irgendwie, keine Ahnung, Samsung, Qualcomm, sonst was.
Also sie haben
Telefonica.
Sie haben sich mit Telefonica zusammengetan, was ein spanischer, glaube ich.
Deswegen wahrscheinlich auch Megusta.
Vermutlich, ja. Was ein spanischer Telefon.
Kann gut sein, echt.
Dass die ja, natürlich.
Gemacht ist, haben.
Ja.
Ist ein Carrier, oder? Telefonica?
Ja.
Genau.
Telefonica ist doch, was war's? Alice?
Ja.
O2 ist jetzt Alice und O2 ist Telefonica.
So rum.
Genau
so. Ja.
Also zweite Generation von.
Also ein durchaus Alice. Großer Laden.
Sagt man
so. Genau, da soll es auch ein Device geben. Da gibt es auch so ein Demo-Video. Ich habe mir das mal angeguckt. Sieht optisch ganz interessant aus, würde aber mich momentan noch nicht so ganz zufriedenstellen, weil es halt immer noch stark ruckelt und die ganzen Übergänge und so weiter, da sieht man halt, das ist noch nicht fertig.
Deshalb, ich hoffe halt echt, dadurch, dass es halt HTML, CSS, JavaScript ist, dass Designer da irgendwie mit einwirken können. Weil normalerweise, wenn du so Android entwickelst oder so, als normaler so Webseitendesigner, der ein bisschen Auge für gutes Aussehen hat, kannst du natürlich nicht wirklich in dem Java rumfrickeln und da irgendwelche, gut, du kannst vielleicht ein paar Buttons ändern, aber gerade was Layout angeht und was Schriften angeht und so Sachen, das ist einfach hart zu ändern.
Also gerade Schriften auch, wenn man mal WebOS gesehen hat, da gab es vor kurzem einen lustigen XKCD, wenn du jemanden wirklich hast, dann bring ihn bei, wie man schlechtes Kerning erkennt. Ja, also da wäre es tatsächlich echt gut, wenn da mal Leute, die so ein bisschen Auge für schöne User-Interfaces haben, einfach selber in der Lage wären, da die User-Interfaces zu basteln und dann können die Programmierer...
Oder auch Leute finden, die das können, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der gut in Design ist und gleichzeitig auch noch Android-Systementwicklung machen kann.
Das Schöne ist, man kann halt tatsächlich jeder, der so Erfahrung in Webentwicklung hat, was echt viele sind, können darauf halt dann Software entwickeln. Okay, das hat man bei WebOS auch gesagt. Das Problem bei WebOS war ja meiner Meinung nach auch weniger die Software als die Hardware. Also ich hoffe jetzt halt mal, dass da coole Devices mit rauskommen.
Ja, wenn sie Samsung haben, soll es ja gar nicht so mies werden.
Yeah. Also die Demo-Videos, die man da so sieht, da haben sie so ein Samsung Galaxy S2 genommen und haben da den Bootloader geunlockt und haben da quasi dann ihre Software drauf geflasht. Kann man auch selber machen, wenn man da experimentierfreudig ist. Gibt es auf deren GitHub-Account.
Sehr schön. GitHub. Immer gut.
Also finde ich auf jeden Fall mal interessant und ich glaube, das können wir mal verfolgen.
Ja. So. Mhm. Mehr Web, mobiles Web. Sencha 2.0 ist raus. Welches war denn Sencha von diesen mobilen Web-Toolkits? War das eins, das nur die nativen Funktionen wrapped oder auch native Buttons dann aus dem HTML macht?
Nee, Sencha ist ein JavaScript-Framework, was dir dann so erlaubt, quasi objektorientiert eine GUI zusammenzubauen und quasi in JavaScript zu programmieren. Und halt dann GUIs generiert, die auf mobile Devices optimiert sind.
Aber immer noch, also er kompiliert es nicht nativ raus, sondern er
Das ist komplett Web, also damit kannst du halt auch mobile Webseiten machen zum Beispiel. Das muss jetzt nicht unbedingt eine App sein, die direkt auf deinem Telefon läuft, sondern es kann halt auch irgendwie eine mobile Ansicht auf deine Webseite oder sowas sein. Cool. Was die halt auch drin haben, sind zum Beispiel so Geschichten wie dieses Scrolling und
They see me scrolling.
Richtig. Ja, das hört sich jetzt falsch an, weil eigentlich sollte man ja in der Webview trotzdem normal scrollen können. Das Problem ist bloß, bei vielen mobilen Browsern kann man ist dieses Verhalten, wenn man irgendwie einen Div in einem anderen Div hat und dem äußeren Div eine kleinere Größe gibt als dem inneren, dann kann man das in einem normalen Desktop-Browser, kann man das innere Div scrollen. So, das könnte man jetzt natürlich auch in einer Applikation verwenden, wenn man denn sowas haben möchte, wie zum Beispiel beim iPhone oder bei Android, wenn man da irgendwie unten oder oben, bei Android ist oben, beim iPhone unten, so eine Tabbar haben möchte, die immer da bleibt und den Inhalt scrollen lassen will, dann könnte man das damit implementieren, aber viele mobile Browser können das halt nicht zum Beispiel. Und ich habe da, ich habe sowas auch mal implementiert, und zwar, was man da macht, ist, man tut das innere Div mit CSS-Animation verschieben, so dass es halt auch flüssig ist, und tut dann quasi noch eine eigene Scrollbar an die Seite ranmalen, auch mit, mit JavaScript.
Das hat sich nachher ganz schön viel Pain an.
Und dazu muss man dann halt auch diese ganzen Touch-Events abgreifen und so. Und wie Felix uns schon sagt, das ist ein ziemlicher Pain. Und darum gibt es halt sowas wie Sencha, die abstrahieren einem das weg und bieten einem dann schon eine objektorientierte Ansicht mit Containern, die man ineinander verschachteln kann und so weiter,
ja,
die schon sowas bietet. Und die haben dann quasi auch so Standard-UI-Elemente für Tablets und für Mobiltelefone und so weiter.
Sind jetzt schneller in der Version 2.
Genau, und die haben vor allem halt, so wie ich das mitbekommen habe, sehr viel an ihrer Geschwindigkeit optimiert. Deren Lizenzmodell ist so ein bisschen, naja, also ich glaube, die sind standardmäßig unter GPL lizenziert und man muss da eine Lizenz von denen kaufen, wenn man da irgendwie Software mit irgendwie vertreiben will. Ansonsten muss man sie halt auch unter GPL stellen.
Ja, gut, kann man ruhig
machen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall ganz interessant, und das ist eigentlich sowas von dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, eins der schickeren Frameworks, die man für so komplexere mobile Applikationen, mobile Web-Applikationen benutzen kann.
Sehr gut. Travis CI.
Jo.
Richtig, unterstützt jetzt Python und Perl, kann jetzt also ungefähr alle Programmiersprachen, wo gibt insgesamt oder so.
Ja, sie können jetzt echt viel. Also,
ja, also sie können, keine Ahnung, Ruby, Python, Erlang, Node.js, Python, Perl jetzt. Und die sind halt total, total das coole Projekt. Ist eine deutsche GmbH im Übrigen.
Sitzen in Berlin, habe ich auch nicht gewusst.
Ja.
Ich habe letztens da Interesse halber mal ein Whois auf deren Domain abgesetzt und stellt sich raus, die sitzen irgendwie in Berlin und ja.
Ja, da ist auch dieser, ich glaube, Konstantin Hase ist da mit dabei.
Royd Rage.
Dieser, ist er Royd Rage? Ich sehe seinen.
Matthias Meyer heißt der.
Genau. Nee, ich meine Konstantin Hase.
Ja, okay.
Genau. Konstantin Hase sehe ich total überall in letzter Zeit. Ich mache ein bisschen was mit Sinatra, da ist er, glaube ich, gerade Maintainer. Er hat auch bei, ich glaube, Engineyard irgend so ein Praktikum gemacht oder so, wo er an Rubinius rumgebaut hat. Hm. Hat ein bisschen Smalltalk, hat irgendwie Smalltalk auf Rubinius implementiert oder so, keine Ahnung. Hasso Plattner Institut. Und er hat ein lustiges Bild, finde ich. Ein lustiges Twitter-Bild. Ja. Macht so. Richtig. Auf jeden Fall, ist cool, dass das mal Deutsche so in der größeren Szene.
Ja, und dass sie vor allem auch mal was machen, was tatsächlich echt sinnvoll ist. Also, ich meine, ich sehe das momentan, dass so aus Berlin immer viele Startups kommen, die dann auch viel Geld einsammeln, aber irgendwie total nichts können. Also, oder was heißt nichts können, ein Produkt rausbringen, was mir irgendwie nicht weiterhilft. Also gerade hatten wir das vor kurzem.
Oder dasselbe halt, was es schon Englisch gibt auf Deutsch.
Mit Wunderkit hatten wir das vor kurzem. Das habe ich irgendwie dann zwei Tage angeguckt und dann hatte ich keine Lust mehr drauf.
Echt, du hast das so lange durchgehalten? Was hast du denn so lange drauf gemacht?
Also zwei Tage mal kurz 10 Minuten vor der Sendung angeguckt, damit ich in der Sendung weiß, von was ich rede.
Ach so, ja, das hört sich richtig an.
Ja, aus Prinzip ja nicht.
Ja.
Wunderkind.
Aber Travis ist auf jeden Fall cool. Sollte man unterstützen und kann man benutzen, wenn man seine Tests toll automatisiert laufen lassen möchte.
Doch, richtig. Auf jeden Fall. Super cool. Was weniger cool ist, ist ja, wie ich es nenne, Ass-Alignment, aber was eigentlich Mass-Assignment heißt. Und da gab es ein Problem in Rails. Red doch mal drüber, Felix, unser Security-Experte.
Also eigentlich müsstet ihr ja darüber reden, weil ihr macht ja so komischen Rails-Kram.
Ruby, nee, nicht Rails.
Wir machen
Ruby,
ist doch aber das Gleiche. Ja, also, nee, das ist Ruby. Wir machen kein Rails.
Dann machst du machst Django, ne?
Ja, aber
Du machst Django, ne?
Ja, natürlich.
Gut.
Ich mache alles Django. Ich mache für immer Django.
Django für immer.
Jedenfalls, ja, genau, also Ich hab tatsächlich den Source Code auch nicht verstanden.
Das
sieht einfach total komisch aus. Da passiert magisch ganz viel, was es nicht sollte.
Was in Rails immer so eine Sache ist, ja.
Das ist, also ist ich ein, denke, dass das...
Also das Mass Assignment war schon lange bekannt. Das Problem ist, dass die Defaults nicht sonderlich gut waren, was Sicherheitsgesichtspunkte
also, angeht. Ja. Sollen wir mal erklären, um was es da eigentlich geht? Also die Sache bei Rails ist ja, das ist ein Web-Framework in Ruby, was nach dem MVC-Pattern strukturiert ist. Und da gibt es im Model quasi die Möglichkeit, dass du dem sagst, okay, ich habe jetzt hier so ein HTML-Formular und das bekommt Parameter mit. Und ich habe jetzt ein Model, dem möchte ich diese Parameter einfach reinschieben und die werden dann kurz validiert. Und dann über das Model in die Datenbank geschrieben.
Richtig,
was also ja eigentlich Model schon ist, relativ bequem.
Genau, das Ganze macht Active Record, sollte man noch sagen. Ist ein Objekt als relationaler Mapper. Bedeutet, der kümmert sich dann darum, dass euer Model irgendwie dann nachher auf MySQL, SQLite, PostgreSQL abgebildet wird.
Genau.
Und bei Default ist es halt, was reinkommt, wird gemodelt.
Genau, und da ist jetzt quasi so, man kann sich das mal so vorstellen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Model, das heißt User. Und dann kann man zum Beispiel da seine E-Mail-Adresse ändern oder sein Nickname oder. Man kann irgendwie neue SSH-Keys vielleicht hinzufügen. Und dann gibt es halt auch noch so, könnte es theoretisch auch noch so Felder geben mit Admin True-False.
Ja.
Was dieses Mass-Assignment jetzt macht, ist, es nimmt einfach alle Post-Parameter, die dieses Formular bekommt, und schreibt die halt dann über das Model in die Datenbank. Und was dann halt in dem Fall passiert ist, war, dass dieses Model nicht validiert hat, was da alles reinkommt.
Genau, nämlich es hat einfach alles genommen.
Richtig, bedeutet, wenn du deinen SSH-Key da auf GitHub hochgeladen hast, dann würde er normalerweise halt dein Default in dem Model, wo du drin bist, dein Default Benutzer nehmen. Bedeutet, du könntest einfach dein SSH-Key auf deinen Benutzer schreiben.
Ja.
Aber du konntest in dem Fall jetzt halt auch noch den Parameter mitgeben, hier SSH-Key-Parameter und jetzt auch noch Benutzer-Parameter. Ich bin jetzt bitte Mitglied im Rails-Core-Team, was dieser lustige Ivan, heißt der Ivan?
Ja.
Ogor heißt der, glaube ich.
Ogor.
Der sieht auf jeden Fall super creepy aus.
Der sieht creepy aus, nee. Ja. Genau. Und das Problem ist, normalerweise ist das gar kein so Ogor großes Problem, weil du normalerweise eine Geschichte hast, die heißt Attribute Accessible, wie du normalerweise in deinen Models auch immer den Attribute Reader und Attribute Writer oder den Attribute Accessor festlegst. Ja. Und wenn du da irgendwas reinschreibst, wenn du sagst Attribute Accessible E-Mail, bedeutet das, dass nur E-Mail so überschrieben
wird? Genau, dass man quasi von außen über ein HTML-Formular nur dieses eine Feld schreiben kann.
Richtig.
Schreiben kann.
Problem ist halt, standardmäßig jetzt ist alles schon gepatcht, aber standardmäßig wurde dieses Attribute Accessible nicht generiert, wenn du Models generiert hast auf der Kommandozeile. Bedeutet, du hast dich selber drum kümmern müssen.
Genau, und viele Entwickler wussten das halt auch einfach nicht. Ja.
Das heißt also quasi alle Rails-Applikationen, die gerade so laufen, könnten das Problem haben.
Wenn du weißt, wie die Felder in der Datenbank heißen, das nicht updatet.
Also jetzt wieder zurück zum Beispiel. Ja,
der das nicht, natürlich auch nicht Attribute Accessible reingeschrieben hat.
Ja.
Hier gibt es Blogpost von 2008, wo drin steht, unbedingt machen.
Also ja, ich meine, Problem GitHub ist, hat das auch erfolgreich ignoriert. Also
richtig.
Von daher müsste und wird gemacht, das ist halt immer ein Unterschied.
Also es gibt viel, klar. Und es ist auch komisch, weil Rails standardmäßig extrem viel mit Security hat. Und deswegen ist es auch, eigentlich sollte man nicht annehmen, dass das nicht gemacht wird. Weil die machen also standardmäßig so Cross-Site-Request-Forgery-Protection, Cookies encrypten, das ganze Geraffel.
Also im Normalfall war meines Erachtens nach auch Rails immer so ein relativ robustes Framework, was versucht hat, so standardmäßig die Parameter sicher zu wählen. Deshalb hat mich diese Lücke jetzt halt auch ein bisschen gewundert. Was dann halt auch noch war, dass man dann halt Kommentare schreiben konnte und dann konnte man halt beliebig das Datum wählen und so Geschichten.
Richtig, also du konntest ja nicht nur...
Da ging einiges auf jeden Fall.
Und da gab es dann halt diesen, ich glaube, 18- und 19-jährigen Russen, Egor Homakov. Der ist irgendwie ziemlich verrückt. Der hat sich auch irgendwie eine Octocat auf den Arm tätowieren lassen und so Geschichten.
Henna, nicht kein echtes Tattoo.
Kein Tattoo?
Ja,
okay. Das hat irgendwie nach einem Tattoo ausgesehen, deshalb hat es mich ein bisschen irritiert. Genau, und was der gemacht hat, ist, er ist halt auch gegen diesen Fehler oder diese Misskonfiguration, nenne ich es mal, gelaufen und hat da im Rails-Repository auf GitHub einen Bug Report erstellt und hat sich da halt darüber beschwert, dass die Defaults beschissen sind und dass das per Default unsichere Anwendungen macht. Und
so, nee.
Ja, die haben dann irgendwie so ein bisschen dagegen rum diskutiert. Ein paar Leute haben dann gesagt, nee, das ist schon ganz gut so, wie das ist. Und wie das halt bei so Diskussionen ist.
Einer gewinnt.
Ja.
Und in dem Fall hat er gewonnen.
Ja, nee, in dem Fall hat der dann halt so ein bisschen auf GitHub rumgeguckt, was denn da so geht. Wurde dann ungeduldig, hat zwar die GitHub-Leute scheinbar benachrichtigt, dass sie da ein Problem haben, hat aber dann irgendwie einen Tag später, keine Ahnung, keine Lust mehr gehabt, länger zu warten und hat dann angefangen, mal
wild an GitHub rumzuhängen.
Wie hieß denn das, das hat auch einen Namen, was man da nochmal, Responsible Disclosure.
Genau.
Ja. Genau, das hat er halt, gut, er ist recht jung vielleicht zu seinem Verteidigung, aber eigentlich hätte halt echt GitHub das eine E-Mail schicken sollen, hätte sagen sollen, Leute, total offen hier alles und dann mal zumindest eine Woche warten und nicht am nächsten Tag dann anfangen, sich in das Rails-Core-Team einzuschleusen und Commits
zu machen. Genau, also so wie ich das mitbekommen habe, hat er den GitHub-Leuten zwar Bescheid gesagt, aber hat dann halt gleich am nächsten Tag
ausgerastet. Aber ich meine, Full Disclosure ist ja auch eine Möglichkeit, Sachen zu klären.
Ja,
was es gibt ja auch möglich. Eine Full Disclosure Mailingliste, wer die nicht kennt. Aber dies, das viel, viel Kram und wenig cooles Zeug.
Richtig. GitHub hat es ganz gut gehandelt eigentlich. Also die haben echt schön Blogposts gemacht.
Ich habe auch eine E-Mail bekommen, dass ich mal meine
Keys durchschauen muss. Also was da noch passiert ist, der hat dann so einen lustigen Kommentar angelegt, einen weiteren Bug-Report angelegt, der aus dem Jahr 3000 irgendwas kommt. Da
von The Future mit Bender irgendwie.
Suicide ein Bender.
Mit seinem lustigen ist es immer so süß zu lesen, wie er versucht, Englisch zu reden und halt auch in dieses extrem harte Russisch-Englisch.
Er hat da so ein bisschen Grammatikproblem.
Hello, this is me, Bender. Where's Suicide Booth?
Ja.
Total gut. Und geht aber auch sau schnell. Also um 8.50 Uhr Pacific hat er diesen Exploit gemacht und um 9.50 Uhr haben sie es gefixt. Also die haben keine Stunde gebraucht, recht früh morgens, wo ja Informatiker gerade so aufwachen, im Normalfall, und haben innerhalb von einer Stunde das Ding komplett einen Fix ausgerollt. Also da siehst du auch, die haben saugute Deployment-Systeme, dass die innerhalb von einer Stunde einen Fix machen und ausrollen können.
Komplett ausrollen, über die komplette Infrastruktur, das muss man auch mal sagen. Also das ist schon
und
ganz
dann,
gut.
Dann irgendwie direkt noch den Public-Key-Security-Blogpost geschrieben und dann haben sie seinen Account gesperrt. Mhm. Einfach mal so, weil wir wissen nicht genau, was er gemacht hat.
Angst.
Haben es dann geaudited und sein Account ist wieder
reinstated. Genau, also ich fand auch vor allem das Verhalten von den GitHub-Leuten fand ich echt gut. Die haben dann auch noch in ihren Security-Policies einen Teil zu Responsible Disclosure reingemacht, wie man sie denn kontaktieren kann, wenn man Sicherheitsprobleme findet, dass sowas nicht mehr passiert. Und nachdem sie dann festgestellt haben, dass dieser Egor tatsächlich nichts wirklich Böses im Schilde geführt hat, sondern einfach nur auf dieses Problem hinweisen wollte, haben sie den GitHub-Account auch wieder aktiviert. Und also ich muss sagen, finde ich gut, wie die das gehandelt haben. Also da hätten viele andere wahrscheinlich schwer in die Kacke gegriffen bei so Geschichten. Ja.
Von daher, alles von gut daher, gegangen. Und
Und es ist auch komisch, weil er hat wohl, also im Responsible Disclosure steht auch drin, dass er irgendwie zwei Tage vorher hat er ihnen schon Bescheid gesagt und mit ihnen gearbeitet daran, dieses Problem zu fixen, aber hat dann halt, irgendwie ging es ihm nicht schnell genug, dass es nicht
innerhalb von. Ja, der wurde halt, also so interpretiere ich das jetzt, er wurde halt ungeduldig und hat dann halt angefangen, selber in das Rails Core Repository zu committen und hat da halt irgendwie so ein bisschen.
Gibt es den Commit noch?
Ja,
gibt's noch. Ich habe den auch gesaved quasi. Für further.
Also, nee, den direkten Commit, den kann man noch angucken.
Voll gut. Finde ich cool, dass die es nicht managed haben.
Genau, bedeutet, wenn ihr irgendwo eine Rails-App am Laufen habt, schaut danach, dass ihr eure Attribute-Accessible-Attribute in euren Models gesetzt habt.
In dem Link, der verlinkt ist, also quasi.
Genau,
da gibt es auch noch irgendwie so ein Skript, was irgendwie super automatisch durchschaut durch dein Repository. Und
Und heute ging dann noch von GitHub nochmal an alle eine Mail raus, dass man seine SSH-Keys neu approven soll und da überall mal durchgucken soll.
Genau, schaut mal, ob da einer drin ist, der da nicht reingehört.
Genau.
Genau. Die also ich habe ja die Hoffnung, dass der dann einfach committet und das Richtige macht.
Ja. Du meinst, du gibst dem einfach mal Commit-Rechte, dass er dann das Richtige macht,
ja,
bei dir.
Ja, oder, ich meine, wenn er das schon geschafft
sich, oder er gibt sich selber Commit-Rechte und fixt es kurz für dich. Und
klar, ja, ich habe
dann kann er aber nicht wieder. Doch, nee, da ist ja immer noch drin.
Klar, amenden geht immer.
Nee, der kann sich dann auch wieder rausnehmen. Also er kann sich da reinfriemeln, fixen und sich dann selber wieder rausnehmen und
kein Problem.
Problem gelöst.
Ja. Fucking Back to the Future, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Zwei, Back to the Future 2.
Was mich auch mal interessieren würde, wäre, wie das dann bei anderen Rails-Applikationen aussieht. Also ich habe gehört, dass es auch bei, wie heißt denn diese Tumblelog-Geschichte, bei Posterous zum Beispiel sollen auch ähnliche Probleme auftreten und es scheint auch noch andere Rails-Applikationen zu geben, die da verwundbar sind. Also,
Ja, das ist halt, wenn sie wieder Leute da haben, die nicht irgendwie up-to-date und cool sind. Die kriegen das dann nicht mit.
Ja, also sagen wir es mal so, ich programmiere jetzt selber kein Rails, aber ich hätte.
Eben, und du weißt es trotzdem.
Hätte es ja, jetzt weiß ich es. Vorher habe ich es auch nicht
gehört. Ja, aber jetzt weißt du es. Aber es gibt halt viele Leute, die es jetzt noch nicht wissen, ja, weil die nicht bei uns im Podcast zuhören.
Richtig.
Dann hört einfach
jeder,
mal
jeder,
alle,
die im Podcast zu. Ja, jeder, der nicht bei uns im Podcast hört, hat
ist
potenziell gefuckt. Unsichere Anwendungen.
Ja, ist gefuckt einfach. So richtig. Ist es auch.
Per Definition. Wenn ihr hier nicht zuhört, dann seid ihr gefuckt.
Ja. Da kann ich es nicht machen. Es geht aber auch rückwirkend. Also wenn ihr erst quasi jetzt nächste zuhört, dann seid ihr quasi rückwirkend nicht mehr gefuckt.
Ach so, sind wir da so.
Kannst du das garantieren? Ich kann das nicht garantieren.
Doch, ich kann das. Wir haben nämlich Bänder.
Wir haben Bänder. Mhm.
Richtig.
Ja.
Der Lehmschatten.
Der Lehmschatten?
Der Lehmschatten. Adobe Shadow, was übersetzt Lehmschatten bedeutet.
Heißt Adobe nicht, heißt Lehm nicht Clay?
Ja, auch.
Auch.
Nee, Clay ist
Dreck, Lehm.
Ja, genau. Aber Adobe ist auch, deswegen eine Adobe Hut ist eine Lehmhütte. Hm. Und deswegen ist auch Adobe Photoshop klingt irgendwie komisch. Das ist so, wie wenn so ein eingebundener Lehmhütte mit Fotos. Das ist ganz, ja. Adobe Shadow auf jeden Fall. Adobe hat mal wieder was rausgebracht. Und zwar eine Anwendung, die sich so ein bisschen auf Web-Development-Kontrolle auf mobilen Endgeräten spezialisiert, was ja eigentlich ganz nett ist, dass sie da in die Richtung gehen. Und zwar ist es eine, so wie ich gesehen habe, eine iOS-Anwendung. Es ist in Adobe Labs das Ganze, also noch nicht irgendwie offiziell irgendwas, was sie verkaufen werden. Und ich denke auch nicht, dass sie das irgendwann tun werden. Auf jeden Fall ist es auch für iOS und Android-Devices. Also sie haben es nur bisher irgendwie auf iOS demonstriert. Aber es gibt den Shadow Client für beide und es gibt eine Browser Extension für Google Chrome. Bedeutet, du machst in Chrome einfach die Browser Extension rein, sagst dann, meine PIN, um für diesen Browser zu connecten, ist irgendwie 12. Und dann startest du das Ding auf deinem Handy. Der wird dann irgendwie, keine Ahnung, wie es macht, per Multicast oder per irgendwas, findet dann deinen Browser. Dann sagst du, okay, connect mal und dann wird auf dem Handy mit dem integrierten WebKit oder Chrome, keine Ahnung, wie es bei Android heißt, eigentlich der Browser offiziell, Browser, glaube ich.
Der neue heißt Chrome.
Ja, aber wisst ihr, ja. Einer von denen wird dann parallel surfen, was du auch auf dem Laptop ansurfst. Mhm. Also wenn du Tabs wechselst, wird er da auch auf die andere Seite gehen. Bedeutet, du kannst deine Webseite quasi live auf dem Rechner durchklicken und auf dem Handy dann sehen, wie das mobil denn dargestellt würde.
Mhm.
Ist ganz nett, da musst du nicht mobil irgendwie so selber rumklicken, sondern kannst da das gezielt machen. Ist nur eine Technology-Sneak, bedeutet
Könnte ich mir jetzt echt gut vorstellen für sowas wie Selenium oder Capybara oder sowas dafür einen Treiber zu schreiben, der dann quasi deine Webseite oder Webapplikation auf mobilen Geräten testet.
Genau.
Und zwar auf richtigen Geräten.
Richtig, das gibt es auch schon so Treiber in der Art. Die waren aber bisher immer so ein bisschen nervig, weil sie nur mit JavaScript funktioniert haben. Bedeutet, das war dann so wie Selenium 1.
Ja, es gibt da dieses, mir fällt dieser Name gerade nicht mehr ein, es gab da so eine Debug-Schnittstelle, mit der man remote an einen Debugger von Chrome sich ranhängen konnte. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Egal, kommt vielleicht
noch. Es gab auch einen Capybara Driver vorher, aber auf jeden Fall jetzt von Adobe, ganz nett, kostenlos, lustig, alle freuen sich. Worüber sich keiner freut, weil es doof ist, Join.
Join. Also ich habe mich ja gefragt,
oder Jo-Un.
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 Das ist so wie Kim Jong-Un, nur anders.
Nee.
Nicht? Jo-Un?
Ja, doch, eigentlich schon.
Das ist sein unehelicher Sohn, Jo-Un.
Jo-Un. Genau, der Jo-Un. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll denn das? Weil, also bei der Geschichte geht es eigentlich darum, dass die GSMA auf dem Mobile World Congress einen Nachfolger von.
Ich World Congress nur so ein super Name.
Ja,
World Congress.
The World Congress of the World. Den Nachfolger der SMS vorgestellt hat. Das Ganze soll sich Join oder Jo-Un.
Jo-Un.
Nennen. Hm? Und das soll sowas sein, wie wir es zum Beispiel von Apple iMessage oder WhatsApp kennen, mhm. sodass man dann quasi IP-basiert, so also Texte und Bilder und Videos und Soundschnipsel oder sowas verschicken kann.
Also MMS.
Quasi MMS, aber IP-basiert.
MMS ist MMS doch, nicht IP-basiert?
Also ich glaube schon.
Ich glaube, die brauchen Daten. Zum Abrufen brauchst du auf jeden Fall eine Datenverbindung.
Ja, du kriegst aber, ja, das ist dann aber irgendwie, das wird anders berechnet zum Schluss, aber das ist trotzdem IP.
Richtig.
Weil du kannst ja auch Bilder verschicken zum Beispiel.
Genau, was ich mich da dann dabei gefragt habe, wenn da, also bei der Geschichte sind scheinbar auch die Netzbetreiber mit dabei. Also hier steht unter anderem Deutsche Telekom, KPN, Telefonica, Vodafone, das sind im Endeffekt schon mal so die großen, die hier in Deutschland aktiv sind.
Und auch Geräthersteller, HTC, und, Huawei, genau. LG, Nokia,
genau.
Samsung, Sony.
Ich meine, schick wäre das eigentlich ja schon, wenn man dann sagt, okay, ich habe hier ein Telefon oder ich habe jedes Telefon, was ich mir irgendwie kaufe, was neu ist. Damit kann ich zu jedem anderen Telefon meiner Freunde und Bekannten so IP-basiert Sachen verschicken.
Ja.
Wenn das jetzt so wäre, wie zum Beispiel bei WhatsApp oder bei iMessage, dann würde das ja nichts kosten, weil es IP-basiert ist und weil man eben nur für den Internet-Traffic zahlt. Richtig,
aber da die Netzbetreiber
genau, also
Geld verdienen wollen.
Genau, meine Vermutung wäre jetzt, dass da die Netzbetreiber mit dabei sind und dass man da quasi für den Dienst, den schon die Konkurrenz länger kostenlos anbietet, Geld bezahlen sollte.
Richtig.
Aber dafür geht's mit allen.
Sie
zum Beispiel auch mit meinem Crapphone.
Sie können auch SMS kostenlos machen.
Ja.
Einfach.
Ja, Sie könnten SMS kostenlos
machen. Dann wäre es auch kostenlos. Es würde mit
allen Telefonen
gehen. Du meinst
so, wie es mal war?
Waren SMS mal kostenlos? Ja,
ganz am Anfang waren sie kostenlos.
Und dann war es ein bisschen teurer und dann war es super teuer und jetzt wieder normal teuer.
Ja, da gab es auch noch so Zeiten, da hat irgendwie der CCC Berlin sich so eine GSM-Karte geholt und hat da einfach mal komplett Newsletter an tausende von Leute per SMS verschickt, weil das halt dann nichts gekostet hat.
Richtig. Ja, gut. Auf jeden Fall, jeder hasst Telefonbetreiber und die wollen immer Geld für irgendwas, aber dabei sind sie einfach nur eine dumme Leitung und
oder eine Antenne.
Sie sind keine Leitung.
Nee, sie sollen einfach akzeptieren, dass sie nur eine scheiß Antenne sind. Und sie sollen uns einfach keine Dienste anbieten, sondern Internetzugang.
Die Sache ist halt, sie wollen Geld verdienen.
Richtig, ja. Genauso wie Kabel-BW, weil die einem Sicherheitspaket unterjubeln und das prangere ich an, wollte ich nur nochmal gesagt haben.
Achso, ja, cool, macht das halt nochmal.
Kabel-BW geht gar nicht. Wenn ihr zuhört, Kabel-BW, schämt euch.
Euch ist aber gar nicht lieb.
Ganz, ganz tief schämen.
Schämen, ja. Wenn ich weiß, warum, in den letzten Sendungen haben wir geweint.
Lange. Das war die vorletzte, oder?
Och.
Oder war das die letzte?
Zwischen beiden.
Alles schon so lange her.
Bestimmt.
Ja, Join muss man nicht viel sagen, ist komisch, keiner mag es.
Also ich fände es gut, wenn es denn tatsächlich kostenlos über IP funktionieren würde, aber da die Netzbetreiber mit unter der Decke stecken, würde ich mal vermuten, dass es was kosten wird und deshalb wird es blöd.
Ja, blöd.
Genau.
Evil.
Ja, da gab es vor kurzem auch noch einen lustigen Thread auf Reddit. Da hat jemand nach dem Source-Code vom ersten HTTP-Server, den Tim Berners-Lee damals geschrieben hat, gesucht. Und er war nirgends im Internet, in dem ganzen Internet.
Er hat einfach nicht hart genug gesucht.
War er nicht mehr auffindbar.
Er hat einfach gelogen, er hat nicht hart genug gesucht. Und außerdem war er dann ja da.
Ja, der wurde dann von dem Hendrik Frühstück, heißt der tatsächlich Frühstück Nils?
Frühstück Nils.
Guck hier, Hendrik ist vielleicht, Frühstück ist vielleicht sein.
Frühstück Nilsen.
Ja, Hendrik Frühstück Nilsen. Oder keine Ahnung, Frühstück mit Y.
Frühstück Nilsen. Finde ich super, hört sich genau richtig an.
Jedenfalls hat der dann gemeint, er hat da irgendwo nur Source Code rumliegen und die haben den dann tatsächlich auch wieder gefunden und dann auf hier hochgeladen und wieder verlinkt und jetzt kann man quasi die Originalversion des allerersten HTTP-Servers ever kann man wieder im Internet angucken und der hat dann auch GitHub-Repositories angelegt, man den Source Code dann schön browsen jetzt kann.
Und forken.
Warte ich nur noch,
klar, forken die neueste Version.
Warte ich nur noch, bis das erste Startup-Hipster-Hosting anbietet, wo du ganz retro auf dem ersten Webserver, der hier geschrieben wurde, deine
total retro
Katzenbilder hosten kannst.
Das wird super, und das wird super scheiße sein und kaputt gehen sofort, sobald das
andere. Hat er wohl in den Headern ein eigenes Serverfeld in den HTTP-Headern, das er reinfriemelt? Das wäre ganz interessant zu sehen. Und dann könnte ich danach mal im Internet suchen.
Also interessant ist, hier gibt es auch tatsächlich so Ordner mit Version V00, 01, 02 und dann irgendwie.
Das war damals noch
so. VMS, ja.
VMS, ja.
Ah, in und C geschrieben.
In C geschrieben, ja, natürlich.
Und irgendwelche
Punkt good, Punkt old.
Ja, und irgendwelche CSH-Skripte, um das Ganze zu installieren und so. Also sieht man, dass das Ganze ist schon relativ alt. Aber immerhin, das hat historischen Wert. Sollte man erhalten, finde ich.
Ich meine, das ist ja auch nicht so schwer, jetzt das zu erhalten, nachdem es jetzt im Internet ist.
Ist ja auf GitHub.
Ja.
Wenn da genau, dadurch, dass es auf GitHub ist, ist es quasi für immer da. Für immer.
Ja,
immer.
Richtig.
And ever, and ever, and ever.
And ever, and ever.
Wenn Felix das sagt, ist es vielleicht so. So, das waren unsere News. Yay. Heute ein bisschen länger als sonst.
Lesefu!
Themen haben wir keine, oder? Shit,
haben wir ein Lesefu? Nee,
Quatsch, Themen sind überbewertet.
Lesefu haben wir ganz viel.
Ja.
Felix, du hast da was.
Echt? Hab ich da? Fuck. Mach du mal als eins. Ich suche gerade meinen Tab.
Okay, also ich habe hier ein bisschen längeres Paper, Schrägstrich, eigentlich ist so eine Webseite. The C10K Problem. Und zwar geht es darum, wie man so mal wie man 10.000 plus Benutzer, vor allem in Web-Applikationen, mit einem Server bedienen kann und wie man das tut. Und da gibt es dieses Paper dazu und das würde ich mal einfach jedem ans Herz legen, der mal wissen will, wie denn Webserver funktionieren. Irgendwas pfeift hier
einfach ganz. Einfach ignorieren. Das waren Leute, die lustig sein wollen und die haben es geschafft.
Ja.
Lasst dich einfach nicht irgendwie davon ablenken.
Es ist aber doch schon etwas störend.
Es ist schon sehr störend.
Ach, habt euch nicht so.
Ich finde es sehr uncool.
Wollen wir rausgehen und Leute punchen?
Nee. 10K. Ach, ja. Wie einfach das damals noch war, dass man nur 10.000 gleichzeitig Verbindungen haben musste.
Ja. Jedenfalls vergleicht er dann halt Strategien, wie man I/O abhandeln kann auf unterschiedlichen Betriebssystemen, wie man das Level-Triggered, Edge-Triggered machen kann, wie man mehrere Requests mit mehreren Threads oder Prozessen abhandeln kann, was da die Vor- und Nachteile sind und so weiter. Und so weiter, Performance-Tricks, Optimierung und so weiter, auch ziemlich low-level das Ganze. Und ist schon uralt. Aber immer noch finde ich super, super zu lesen und echt interessant.
Mhm. So, jetzt habe ich mal jetzt auch wieder gefunden.
Ja.
Und zwar The New Programming Slang. Und das ist so eine Ansammlung von Begriffen, die sich wahrscheinlich ein eigenständiger Typ ausgedacht hat oder so. Aber die sind trotzdem relativ lustig. Und zwar, manche kennt man sogar, so das Pokémon Exception Handling.
Ja. Gotta catch them all.
Gotta catch them all, genau.
Oh, Yoda Conditions kenne ich auch.
Yoda Condition kennst du auch. Das heißt, er hat vielleicht sogar welche genommen, die es sogar gibt. Mhm. Und was gibt's noch?
Egyptian Brackets.
Genau. Also es gibt da ganz viele lustige Sachen, die man kennt oder vielleicht noch nicht kennt. Das bekannteste wahrscheinlich ist Pokémon Exception Handling. Also das, was sich am bekanntesten anfühlt. Und das Ganze ist so ähnlich geschrieben wie das How to Write Unmaintainable Code von THC, die sich da ja auch ausgetobt haben, was man alles machen kann, um Code so unmaintainable wie möglich zu schreiben.
Ja, lustig.
Sehr, sehr cool. Und mit Bildern. Zum Beispiel von Yoda.
Zum Beispiel gut. Von Yoda.
Deswegen muss es quasi besser sein schon.
So, was ich noch habe, wäre ein Blogpost von unserem alten Bekannten Ilya Grigorik. Und zwar Building a Modern Web Stack for the Real-Time Web. Und da geht es im Endeffekt einfach mal darum, wie kann man mal eine Infrastruktur bauen, die dem modernen Web auch gerecht wird. Wie man schön mit Speedy arbeiten kann, wie man WebSocket supporten kann, wie man Multiplexing richtig macht und wie man das Ganze an sein Front- und Backend dann anschließt. Und ja, einfach mal, das ist auch so ein bisschen ein Rant, so über die aktuelle Situation von Webservern, weil die können halt alle dieses moderne Zeug noch nicht richtig und haben damit super Probleme. Ja. Und auch technisch sehr interessant, der erklärt dann auch mal so Geschichten, wie so ZeroMQ eingesetzt werden könnte und Proxys zwischen HTTP und Speedy und so weiter. Ja. Und lohnt sich auf jeden Fall mal, das zu lesen. Wie alle Artikel auf seinem Blog super
genau.
Geschrieben.
Genau. Ilya, falls du zuhörst, wir hätten gerne alle ein Kind von dir.
Echt?
Ja.
Ich nicht.
Doch.
Nein.
Doch, lies mal durch.
Pfui.
Doch, auf jeden Fall.
Pfui. Das ist super.
Mag keine Kinder, das ist super nervig.
Stimmt natürlich auch wieder.
Stimmt. Wir wollen so. Ein Computer von dir. So, Computer unserer Wahl.
Okay. Mark hat noch was.
Ich habe noch was, genau. Why upgrading your Linux kernel will make your customers much happier.
Den habe ich auch gelesen.
Der ist jetzt auch direkt ge404'd, weil unser Markdown irgendwie hinten die Klammer und überhaupt. Aber genau, der Artikel geht darüber, dass TCP Slow Start total nervig ist. Und irgendwie in den ersten 4 TCP-Paketen, keine Ahnung, jeweils nur irgendwie...
Krepel, bisschen.
Ja, so 2 Zeichen oder so, keine Ahnung. Leicht übertrieben, aber ja. Da drin überhaupt gesendet werden können. Und das kannst du mit neueren Linux-Versionen, neuen Linux-Kernel-Versionen, kannst du da ein bisschen dran rumfriemeln und dem quasi klar machen, dass er doch bitte, wenn möglich, den Slow-Start mit einer großen Windows-Size starten soll. Weil TCP normalerweise ist eben so, dass er mit einer ganz kleinen Windows-Size startet und sieht so, hey, ich kann ja super übertragen, mal schauen, ob ich mehr kann. Ja. Und dann macht er ein bisschen größer, 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 bis er irgendwann auf einer annehmbaren Geschwindigkeit ist. Und das ist auch eigentlich ganz gut so, wenn du über irgendwie Klingeldraht überträgst, so ungeschirmt auf der Mikrowelle liegend, dann macht es vielleicht auch Sinn, weil dann überhaupt mal Pakete ankommen am Anfang. Ja. Wenn du hingegen Cat 5E Ethernet-Kabel von deinem Server hast und eigentlich auch überall zwischen dem Server und dem Endkunden, dann macht es gar nicht so viel Sinn, so mickrig kleine Mist-Windows zu nehmen. Und deswegen ist hier ein großes, langes, mit vielen bunten Bildern, wie man denn auf Linux und sogar auf Windows, wenn du Windows 2008 ja. R2
hast. Wie man da sein Kernel kompiliert.
Wie man da seine Windows-Size auf annehmbare Geschichten hochsetzt. Und deswegen, ganz besonders, wenn du irgendwie internationales Publikum hast und die Roundtrips sowieso schon hart schmerzhaft sind und du den einfach nochmal 3 vorne reinwürgen willst, nicht vorne reinwürgen willst, dann wäre das eine ganz gute Sache. Toller Post, viele bunte Bilder.
Muss gut sein.
Muss
mit Bildern
sein.
Ist auf jeden Fall Maximum.
Richtig. Jo.
Ich habe noch was Kurzes. Ja. Alter.
That's what she said.
Ja. Genau, nämlich einen tatsächlich weniger technischen Artikel über so ein bisschen Neuroscience, würde ich mal sagen. Der nennt sich Zap Your Brain into the Zone. Und da geht es darum, wie man von außen künstlich dieses, ich nenne es als Deep Hack Mode oder andere Leute nennen es den Flow oder Zone, künstlich hervorrufen kann, indem er das Hirn mit Elektroden so ein bisschen reizt.
Du willst irgendwelche Kabel an dein Brain anschließen?
Ja, wenn du danach sofort in der Zone bist, ja. Und da geht es im Endeffekt darum,
macht halt.
Wie das
andere
funktioniert.
Andere Leute trinken Kaffee. Also.
Zum Beispiel. Aber das ist wahrscheinlich nicht hardcore genug.
Ist ein langer Umweg.
Bis zu wenig Stromzeugs.
Ja.
Ich fand den Artikel tatsächlich echt interessant zu lesen und das kann man sich mal reichlich...
Wahrscheinlich wirst du einfach gesappt, wenn du nicht in der Zone bist.
Ja, ich
also bist ich, du in ja. der Zone bist.
Ja, ich denke auch, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich Schinken rieche, sobald ich auf den Knopf drücke, dann würde ich diese Möglichkeit annehmen.
Für immer.
Richtig. Was ist das? Das ist der Schinkenknopf. Was passiert? Ich rieche Schinken, wenn sie da drauf drücken.
Klick. Ja. Die erklären dann halt auch ein bisschen...
so lecker, Gott. Warum hatte ich diesen Knopf nicht früher?
Ja. Ja, die erklären dann halt auch so ein bisschen, wie der aktuelle Stand der Forschung da aussieht, dass man da quasi bestimmte Arten von Alpha-Wellen erzeugen muss.
Indem du dein Brain zappst.
Indem man das Brain zappt. Ja, das wird nicht richtig gezappt, sondern mehr so,
halt
so von außen ein bisschen gereizt.
Ja, das ist quasi so die Guantanamo-Motivationstour.
Ja. Habe ich hier gesagt.
Ja, was man auch...
Geh in die Zone! Bzzzt. Geh in die Zone!
Waterboarding!
Ja, ja, was da interessant ist, dieser Journalist, der das da schreibt, der beschreibt am Anfang, wie er in so einem Militär-Simulator, also quasi in einem Shooter ist und da irgendwelche Gegner erledigen soll, wo es halt auch auf Reaktionszeiten so Geschichten ankommt und am Anfang hat er halt total versagt. Und dann haben die
dann wurde er gesappt und dann war auf einmal voll gut.
Ja, dann wurde der gesappt und dann
Schinken gerochen hat gedacht, jetzt aber.
Genau.
Oh yeah.
Da hat er da tatsächlich.
Jedes Mal, wenn er in der schießt, wird er riecht am Schinken.
Ja, das war dann die Belohnung, dass du länger in der Zone bleibst.
Genau. Richtig.
Der Schinken geschmeckt sogar.
Nee, zum Schluss hat er die einfach alle gnadenlos erledigt und hat die Demo dann so erfolgreich abgeschlossen.
Du meinst, er hat einfach irgendwie 3 Stunden gezockt und war auf einmal vor der Pro.
Ja. Das ist so, und sicher ist auch so wie bei Autos mit, Lachgaseinspritzung. Du kannst es ruhig für 3-4 Stunden am Stück machen, da geht nichts kaputt oder so. Quatsch. Wenn du einfach mal auf 130%.
Nee, bei ihm war es irgendwie 20 Minuten und er hat gedacht, es wären irgendwie 30 Sekunden vergangen, weil er keine Zeit mehr wahrgenommen hat.
Ja,
und
so. Das ist so das Problem, denke
das
ich.
Das hört sich nicht richtig an, muss
ich sagen. Da gibt es schon so Notausschaltungen, dass du nicht so lange in der Zone bleibst.
Ja, wirklich. Ich fand es nur wissenschaftlich ganz interessant, dass es mittlerweile so weit möglich ist, das Hirn zu verstehen, dass man es auch beeinflussen kann, ob ich das dann wirklich selber haben möchte.
Machen doch die Amis immer mit ihren Epileptiker-Medikamenten, die dich dann auch irgendwie die gesamte Nacht konzentriert durchstudieren lassen. Da gab es auch einen coolen Blogpost drüber, wie der Drogen genommen hat. Ich glaube, das habe ich mal vor 2 Jahren gepickt oder so.
Der muss gut sein.
Ja.
Vor 2 Jahren. Damals, als die Zeit noch schlecht war. Ja.
Aber wir könnten das Ganze mit einem Nacktscanner kombinieren. Das wäre, glaube ich, auch lustig.
Jedes Mal, wenn du nackt bist, riechst du Schinken?
Ja.
Sehr gut.
Oh shit, ich glaube, die würden einfach nackt zur Arbeit kommen.
Alle Leute würden nackt zur Arbeit kommen.
Oh Gott, jedes Mal, wenn sie mich nackt scannen, werden sie Schinken riechen. Oh, ist kontraproduktiv. Nein. Ja,
genau.
Apropos Mimimi der Woche, genau.
Möchtest du anfangen, soll ich?
Mach du mal.
Oder Felix?
Mach du mal. Podcatcher.
Habe ich auch was?
Mobile Podcatcher.
Also, wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Es gibt so mobile Podcatcher, die irgendwie auf dem Telefon laufen und dann lustig Podcasts wie diesen hier runterladen und abspielen können, unsere Geschichten. Hm? Ich habe da eine ganze Zeit lang Downcast benutzt. Auf dem iPhone und hört auf zu lachen.
Dann geht er down.
Ja, okay, jetzt alle mal haha. Und ich war mit dem nur so.
Was ist los? Was ist falsch mit dir?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal diese Down-Syndrom-Assoziation bekommen, jetzt, wenn du Downcast sagst.
Okay.
Podcast. Alter. Tut mir leid, das ist politisch so gar nicht korrekt.
Ja, das ist so richtig.
Aber ich krieg's nicht raus, unkorrekt. Ich krieg's einfach nicht mehr raus. Ich wünschte, ich hätte so ein Schinkending, wo ich einfach meinen Kopf anschließen kann.
Und dann Schinken.
Und dann auf einmal nicht mehr Downcast.
Richtig.
Jedenfalls war ich damit so semi-zufrieden, weil der war so ein bisschen langsam und er hatte keinen Flatter-Support und er hat eine komische also das ist auch jetzt hier alles Jammern auf hohem Niveau, möchte ich mal gleich vorne wegnehmen. Die Anzeige der Shownotes war eigentlich ganz okay, weil der hat dann auch die ganzen Links und so in dem Player-Fenster angezeigt, was eigentlich ganz nett ist, und der hat dann halt auch die Shownotes sauber gerendert, aber das war halt so furchtbar hässlich, war dann so weiße Schrift auf schwarzem Grund und dann noch gelbe Links dazu, das hat einfach nach nichts ausgesehen, der ist dann auch ab und zu abgestürzt, weil ihm irgendwie der Speicher auf dem Telefon ausgegangen ist, das war alles so ein bisschen suboptimal. Dann habe ich gedacht, ich kenne viele Leute, die irgendwie auf dieses Instacast abfahren, und Instacast hat jetzt auch seit neuestem den Flatter-Support. Und dann dachte ich mir, ja, kaufe ich mir das doch mal kurz. Das hat irgendwie, weiß nicht, glaube 1,40 oder so gekostet.
Ja, nicht
oder
viel. 2,99, glaube ich, wahrscheinlich.
Ich glaube $3, 2,40 dann.
Ja.
Genau, habe ich mir das mal gekauft. Und habe das mal ausprobiert und war dann erst so ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte die Datei importieren und das war erst ziemlich komisch.
Also die OPML-Datei.
Genau. Ich wollte meine Podcast in Form einer OPML-Datei, die ich mir vorher aus Downcast exportiert habe, wollte ich in Instacast wieder importieren. Das geht auf unterschiedliche Arten und Weisen. Man kann das Ganze sich irgendwie per E-Mail zuschicken. Man kann das per Dropbox importieren und man kann halt manuell Sachen auswählen. Ich habe dann zuerst versucht, das Ganze über Dropbox zu importieren. Dann hat er die ganze Zeit gesagt, nee, es gibt eine Datei namens subscriptions.opml. Die gibt's nicht. Die lag aber in der Dropbox und meine Dropbox-Credentials haben gestimmt. Was ich dann später erfahren habe, war, dass der tatsächlich diese Datei in einem /Instacast-Unterordner sucht. Mhm. Ja. Das stand da aber nirgends. Das war so ein bisschen, stand auch in der Dokumentation nicht und das war irgendwie so suboptimal. Per E-Mail hat es dann funktioniert. Was mir ein bisschen gefehlt hatte, war die Funktion, das per iTunes Share zu machen, weil da kann man dann einfach die Datei im Desktop-Rechner in iTunes reinziehen und dann wird die auf das Telefon gepusht und dann ist sie da. Fand ich so ein bisschen suboptimal. Dann auch irgendwie habe ich nie eine richtig coole Ansicht gefunden für laufende Downloads und war dann irgendwie jetzt so die letzten paar Tage noch in der Gegend, wo ich langsames Internet hatte. Und ich habe nie gesehen, welche Downloads denn gerade laufen, und dann wurden halt Dateien auch parallel runtergeladen, was ja mit einer schnellen Internetverbindung ganz nett wäre. aber mit einer langsamen Internetverbindung halt super sackt, weil es einfach ewig dauert, bis dann irgendwie ein Podcast mal endlich runtergeladen ist. Und ja, das war alles so ein bisschen suboptimal. Dann geht's weiter. Ich habe halt auch keine Möglichkeit, die ganzen Sachen alphabetisch zu sortieren, sondern nur zeitlich. Das heißt, die komplette Reihenfolge, in der die Podcasts angezeigt werden, die ändert sich ständig, wenn dann neue Sachen hinzukommen. Nein, ich will ja im Normalfall möchte ich jetzt...
Die letzte?
Ja, aber ich habe irgendwie da, keine Ahnung, 37 Podcasts drin. Okay. Und ich komme jetzt auf die Idee, ich möchte die neueste Folge von einem gewissen Podcast hören.
Ja.
Dann weiß ich nie, an welche Stelle ich denn gerade scrollen muss, weil sich die Position in dieser Liste ständig ändert.
Kannst du auch alphabetisch anordnen, wenn du willst.
Wie?
Hab ich in Settings. Also nicht in Instacast selber, sondern ich glaube in der Settings.app. Okay. Da kannst du dann sagen, bitte alphabetisch machen und dann macht er das, glaube ich,
auch so. Tatsächlich? Also ich habe es in Instacast selbst in den Einstellungen gesucht und da
ja, das ist immer ein bisschen nervig,
da ging es irgendwie nur splitten. Neueste und Älteste. Mhm. Aber nicht alphabetisch.
Könnte auch sein, dass ich Blödsinn rede. Also ich habe die neueste immer oben, aber der hat also die Settings wirklich in...
Es kann auch sein, dass es irgendwie mein Fehler war. Keine Ahnung.
Sort Order, Newest First, Oldest First.
News First.
Und dann Sort Grouped. Ah, Tatsache.
Also ich habe nichts gefunden, wo man es nach alphabetisch sortieren kann.
Ja, gut.
Ja.
Das...
Genau, dann gibt es halt auch keine Möglichkeit, Playlisten anzulegen, was ich tatsächlich echt praktisch finde.
Das kannte ich vorher aber auch nicht, dass so Podcatcher so Playlisten und da ist Instacast recht.
Also was ich halt gerne habe, ich lege mir gerne Playlisten an mit allen Podcasts, die ich schon mal angespielt, aber nicht fertig gehört habe. Dass ich so immer so eine Liste habe mit Sachen, die ich schon mal angefangen habe, die ich jetzt einfach nochmal schnell, wenn ich kurz Zeit habe, fertig hören kann. Ging bei Instacast jetzt auch nicht. Allgemein der Player, den finde ich irgendwie, also er ist so von den UI-Elementen, die tatsächlich angezeigt werden, relativ sauber, relativ aufgeräumt, aber ich sehe zum Beispiel in diesem Player-Fenster auch keine Shownotes, da muss man dann wieder irgendwie diesen Player minimieren und dann wieder auf das Fenster zurück.
Dafür siehst du im Player-Fenster die Bilder, was auch sehr cool ist, gerade bei den Fanboys zum Beispiel, siehst du immer groß die Bilder, was...
Ja, will ich eigentlich im seltensten Fall, im Normalfall möchte ich dann eher auf die Links in den Showloads klicken.
Ja.
Und das fehlt mir dann halt auch so ein bisschen.
Ja, ein Knopf.
Zudem, was es bei Downcast gibt, sind halt so Knöpfe mit spring mir mal irgendwie eine Minute, 30 Sekunden vor, zurück. Was eigentlich relativ gut funktioniert, im Gegensatz zu diesen komischen Progress-Bar, Scrubbing-Dings, was ich nie genau da auf die Stelle aber hinbekomme. Aber du kannst
doch hochgehen, nicht?
Das geht in der Music-App, aber das geht...
Haben die das nicht?
Ja, nee, das geht nicht in den Podcatchern. Also ich habe es so ein paar Mal probiert, da hat es auf jeden Fall nicht funktioniert.
Na gut, das ist immer ein bisschen nervig. Wobei ich habe, also da muss ich sagen, ich habe die Anwendungen habe ich gar nicht. Also ich höre Podcasts nie nur an und höre dann auf, so ich höre die entweder komplett durch oder...
Ja. Ich habe auch noch eine andere Sache, die ich gerne mache, und zwar, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, ich bin mal irgendwie spazieren oder ich bin gerade in der Küche im Kochen und möchte nicht dauernd in die Tasche greifen, dann mache ich irgendwie eine Playlist auf, wo dann irgendwie Sachen drin sind, die ich hören möchte. Und dann lasse ich die durchlaufen mit Continuous Playback. Was Instacaster macht, ist, er fängt aus unerklärlichen Gründen an, einfach den alte Folgen von dem Podcast, den ich gerade höre, zu streamen, wenn sie nicht runtergeladen sind. Also er springt da nicht einfach zum nächsten Podcast, wo ich schon eine runtergeladene Datei habe, sondern er fängt einfach an, alte Folgen von diesem Podcast, den ich davor gehört habe, zu streamen, was für mich unglaublich einfach überhaupt keinen Sinn macht. Also,
das keine macht Ahnung. Total Sinn. Ich meine, du willst doch die alten Folgen hören, die du vielleicht schon mal gelöscht hast.
Ja gut, in dem Fall waren es nicht Folgen, die ich schon mal gehört und dann gelöscht hatte, sondern ich habe halt die Folgen gar nicht erst runtergeladen, weil ich die schon zuvor auf einem anderen Player schon mal gehört hatte. Und ja, also es war irgendwie sehr, sehr seltsam. Insgesamt muss ich sagen, Instacast ist eigentlich optisch ansprechender, weil die haben halt, die haben das Ding mit den Farben und dem schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund haben sie irgendwie ordentlich verstanden. Und auch so allgemein von der Optik her sieht es besser aus, aber ich finde es vom Applikationsfluss viel schlechter strukturiert. Ja. Instacast hat leider das Killer-Feature Flatter-Support, was ich gerne auch in Downcast hätte. Also ich muss dazu sagen, ich habe dann Instacast mal so eine Woche oder so benutzt Und dann ging es mir halt irgendwann tatsächlich so auf die Nerven, dass ich dann doch wieder zum Downcast zurückgekrochen bin. Was dann dank iCloud-Sync und so weiter auch nicht das große Problem war, weil der sich dann meine ganzen Einstellungen, meine ganzen gehörten, ungehörten Podcasts und meine abonnierten Podcasts gemerkt hat. Aber so allgemein...
Ach so, das ist gelöscht, oder?
Ja, ja, ich hatte es gelöscht, weil der hat ja dann auch noch die ganzen kompletten Podcasts drin. Das waren bei mir mehrere Gigabyte. Und das hätte dann einfach so platztechnisch so Probleme gegeben, wenn ich die beide gleichzeitig drauf hätte gelassen hätte. Ja, also der Flatter-Integration bei Instacast fand ich auch so eben mehr halblebig. Ich glaube, dazu kannst du auch noch was sagen.
Genau, da leite ich dann gleich über. Soll ich jetzt direkt?
Ja.
Gut, Instacast, ich habe auch Instacast eigentlich schon von Anfang an benutzt, weil das irgendwie auch so in allen anderen Podcasts gehypt wurde und fand es auch sehr gut. Ich glaube, damals bei Bits und so oder sowas gehört.
Kann sein.
Genau, auf jeden Fall war ich eigentlich immer recht zufrieden mit. In letzter Zeit gab es ein paar nervige Sachen. Zuerst hat sich Instacast bei mir immer, hatte Probleme, die Wi-Fi-Verbindung zu erkennen. Also ich bin die ganze Zeit im WLAN mit dem Ding eigentlich, wenn ich zu Hause rumlaufe und irgendwie Podcasts höre. Und hin und wieder sagt er dann irgendwie beim Starten, beim Refresh so, ey, du bist gerade nicht im WLAN und du hast gesagt, ich darf nicht 3G verwenden, um das Zeug anzuschauen. Und dann habe ich mir so, ich bin im WLAN. Siehst du, oben WLAN, mache ich nochmal einen Refresh, sagt er wieder dasselbe. Muss ich ihn halt echt killen, also Doppeltap auf die Home-Button und dann wegmachen und dann wieder rein. Und das ist irgendwie seit der letzten Version noch etwas nervig.
Also was mir noch negativ aufgefallen ist, wo ich jetzt aber tatsächlich nur Vermutungen aufstellen müsste, warum oder an was das Ganze liegt, war, dass gefühlt bei mir sinnlos viel Traffic über 3G rausgegangen ist.
Das hatte ich auch mal.
Also,
ich glaube, das stimmt irgendwas mit Detection nicht.
Ja, richtig. Also es kann sein, dass er angefangen hat, Podcasts über 3G runterzuladen oder dass er sinnloserweise irgendwelche Podcasts dann, wenn ich sie angehört habe, tatsächlich gestreamt hat. Mhm. Obwohl ich ihm eigentlich meistens im WLAN war. Mhm. Weil ich habe halt jetzt so Ende Februar kurz mal SMS bekommen von O2, dass ich dann in ein paar Megabyte Traffic gedrosselt wird und ich habe so einen Vertrag
bekommen.
Der erst ab 1 Gigabyte drosselt normalerweise und das passiert mir eigentlich normalerweise nicht. Also es sei denn, ich bin jetzt echt lange Zeit nur mit UMTS unterwegs, brauche ich eigentlich nicht so viel Traffic, dass ich dann gedrosselt wird.
Ja, genau. Auf jeden Fall Instacast Flatter war die andere Sache. Mhm. Ich habe Flatter, sobald das Instacast-Update rauskam, wo Flatter-Support drinsteht, habe ich gedacht, ja geil, mache ich mal an und habe dann eben ohne Instacast irgendwie richtig zu starten, neu, einfach direkt mal in den Settings geschaut, wo ist denn hier Flatter und habe dann irgendwie den Settings-Eintrag gefunden, wo du irgendwie deinen Benutzernamen eingeben kannst und Auto-Flatter anmachen und dann ging das aber nie. Dann hätte irgendwo so ein Auto-Flatter-Symbol erscheinen sollen oder im Kontextmenü da quasi Flatter this irgendwie. Das hat es nicht getan und ich habe auch irgendwie niemals Flatter autorisieren müssen. Also ich habe da meinen Benutzernamen eingegeben, die Set-Password oder wie auch immer der heißt, der war nicht antappbar, was immer ein bisschen komisch war. Und er hat dann zwar gesagt, er hätte es geflattert, aber es ist bei mir einfach nicht aufgetaucht. Ich meine, wir auch, hatte ja keine Daten. Habe ich das Autoflatter wieder ausgemacht, wieder geschaut bei den üblichen Verdächtigen, die das eventuell eingebaut haben, so Fanboys zum Beispiel. Da aber auch nichts, kein Erfolg gehabt. Und das Problem war wohl, dass normalerweise, wenn du Flatter this zum ersten Mal sagst, dann öffnet er die Flatter-Seite und hat dieses wahrscheinlich OAuth oder sowas. Ja. Und das hat bei mir nicht stattgefunden, aber er hat halt schon gesagt, ah ja, der hat Flatter schon eingetragen. Bedeutet, intern ging halt irgendwas schief. Und es war unmöglich, irgendwie rauszufinden, was schief ging, weil er keine Fehlermeldung gebracht hat. Die Flatter-Icons waren einfach nicht angezeigt. Und das Problem war, nach dem Abschalten von diesem Auto-Flatter bietet er bei den Sachen, die er denkt, hätte er geflattert, nicht die Möglichkeit an, im Kontextmenü nochmal manuell das zu machen. Bedeutet, das war ein bisschen nervig.
Ja,
Das also, war
was ich auch super beschissen finde, ist, dass der zwar Flatter unterstützt und ich finde, das ist Autoflatter auch ein super cooles Feature, aber es macht irgendwie keinen Sinn, diesen manuellen Flatter-Button, Flatter this, zu deaktivieren, wenn man Autoflatter anhat, weil vielleicht möchte ich ja Folgen, die ich bereits schon mal irgendwann früher gehört habe, aber nicht mit dieser mit der aktivierten Flatter-Funktion. Vielleicht möchte ich ja einfach alte Folgen einfach mal flattern, ohne sie anspielen
aber zu müssen. Aber ich glaube, das geht, wenn er nicht schon denkt, dass er sie geflattert hätte. Also ich glaube, bei mir lag es dran, dass er halt, mal gespielt. Nee,
ich hatte das auch ausprobiert und wenn man das Auto-Flatter anhat, dann ist dieser Flatter-This-Knopf deaktiviert oder wird nicht angezeigt. Und man kann da tatsächlich nur flattern, indem man dann anfängt, den Podcast abzuspielen.
Ich muss sagen, das ist echt eine ganz schön traurige Geschichte.
Ja. Also wie gesagt, jammern auf hohem Niveau.
Wir kommen echt gleich die Tränen.
Alles ist besser als iTunes, muss ich mal dazu sagen. Also ich hab mich auch lange geweigert, so Podcatcher-Software direkt auf dem Telefon auszuführen.
Unglaublich.
Aber ich bin jetzt doch froh, das getan zu haben. Und gut, ich habe jetzt halt zwei unterschiedlichen Entwicklerbuden Geld gegeben. Macht mich jetzt auch nicht arm.
Ich hab dann auch mal Downcast probiert, weil ich den Namen so lustig, weil Flydie irgendwie gesagt hat, dass das gut ist. Und
ich habe nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe gesagt, es ist weniger furchtbar als Instacast.
Genau, was ja gut heißt dann irgendwie. Weil Instacast fand ich schon gar nicht so schlecht und dann sollte es noch besser sein. Mir ist es viel zu sluggy. Also es ist so langsam, dass du echt, ich drücke auf den Podcast und normalerweise bei Instacast war es so, ich drücke auf Play und kann im selben Moment im Grunde oben drauf drücken und es in meine Tasche tun. Ich laufe öfter mal einfach, wenn ich zu Hause rumlaufe und irgendwie, keine Ahnung, Regalputz oder sowas in der Art, dann habe ich einfach mit dem iPhone Lautsprecher super laut. Brauche ich keine Kopfhörer, kann ich einfach in der Tasche haben das Ding und höre den Podcast immer noch. Und das geht bei Downcast einfach nicht, weil ich drücke auf Play und dann dauert es ungelogen mindestens 3 Sekunden. Was echt, 3 Sekunden sind lang, wenn du auf was wartest. Bis dann das Audio losgeht. Aber dann hat er irgendwie noch nicht die Shownotes, glaub, komplett geladen richtig, sondern er hat das Audio angespielt. Und wenn ich dann auf Ausschalten drücke oben, den Screenlock anmache, ist er aber noch nicht in dem Modus, wo er das Audio im Hintergrund weiterspielt, sondern er geht dann einfach aus.
Sowas hatte ich tatsächlich noch nicht, dass es einfach ausgeht.
Also wenn ich zu schnell drauf drücke, wenn ich einfach sage Play, dann sagt er, hä? Und dann drücke ich, sobald irgendwie das Hello kommt, drauf. Mhm. Ich muss teilweise noch 2 Sekunden warten, bis dann oben auch diese Triangel da, dieses Play-Icon, das es dann auch im Hintergrund machen würde, funktioniert.
Gut, ich muss dazu sagen, ich habe halt
Und der Start ist langsam und alles ist langsam.
Ja, ich habe ein iPhone 4 und kein 4S.
Was
eigentlich langsamer sein sollte. Bei mir fühlt sich es tatsächlich so an, dass beide ruckeln und beide spielen Sachen verzögert. Aber ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es mit Instacast flotter geht. War bei mir tatsächlich nicht so. Also gefühlt ruckelt Downcast beim in der Gegend rumscrollen und so tatsächlich weniger. Aber wie gesagt, nur gefühlt.
Interessant. Okay, und noch die letzte Sache quasi, die ich an Downcast auszusetzen habe, ist, dass ich, wenn ich auf einen Podcast drücke, normalerweise ist der Titel so abgeschnitten, dass da dann statt Build and Analyze Build and Anal steht, was irgendwie nicht so gut ist.
Ich hatte da mal diesen Screenshot mit Build and Anal all night long.
Ja, genau. war sehr komisch. Auf jeden Fall, wenn ich auf diesen Podcast drücke, fängt er dann an zu spielen. Im Normalfall.
Ja.
Und bei Instacast ist es so, dass sie mir die Shownotes zeigen, ich dann auf Play drücken kann. Und das gefällt mir eigentlich besser, weil teilweise will ich echt nur schauen, kenne ich den Podcast schon? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich vielleicht auf dem Laptop gehört oder so, dann nur kurz die Info will. Und es gibt bei Downcast irgendwie keine Möglichkeit, nur die Shownotes anzuzeigen, ohne dass er anfängt zu spielen.
Doch, man muss dieses kleine i neben dem Podcast anklicken.
Ach so, das ist so fast nur durch asiatische Hände erreichbar.
Also ich habe schon
Wurstfinger.
Schon, nicht direkt Wurstfinger, aber schon größere Hände. Und ich treffe das. Also man muss nur wissen,
wo man hinklicken muss. Es ist komisch.
Ja, es ist alles so ein bisschen fummelig. Und ja, also wie gesagt, die optimale Lösung dafür gibt es jetzt momentan nicht. Ich glaube, Marc, du benutzt jetzt wieder Instacast, oder?
Ich benutze gerade Downcast, weil die Downloads irgendwie besser gehen. Ich kann nicht sagen genau warum, aber ja, aber mir gefällt es.
Ja, also was mir bei Instacast noch aufgefallen ist, ist, dass wenn man eine langsame Internetverbindung hat, und dann Downcast einfach mal im Hintergrund runterladen lässt, dann wird er ja nach 10 Minuten abgeschossen, weil das iOS halt den Prozess nicht länger leben lässt.
Ja.
Und dann fängt er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an, die angefangenen Downloads weiterzuladen, sondern muss da wieder manuell auf dieses blaue jetzt runterladen-Icon klicken.
Bei Downcast.
Bei Instacast.
Instacast sagt bei mir, meldet sich und sagt, hey, also schickt eine Notification, sagt, hey, ich bin irgendwie abgewürgt worden. Aber ich habe, keine Ahnung, ich habe zu Hause 100 Mbit, das dauert alles nicht so lang.
Ja,
nicht lang genug.
Aber ich glaube, das war jetzt auch genug
das war lang.
Jammern auf hohem Niveau.
Und jetzt gehen wir jammern auf so dem Basic-Niveau, was es überhaupt gibt. Großprojekte vom Staat, wie zum Beispiel die Ausweis-App, sind ja eins meiner Lieblingsthemen, über die ich mich in ruhigen Abenden freue.
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich auch drüber amüsiert habe, als du das getwittert hast, weil ich habe gedacht, das muss doch super beschissen sein.
Das ist
und
super
es beschissen. War einfach super beschissen.
Genau. Ja. Und zwar ist die Idee, wir haben jetzt ja so einen tollen, super neuen Personalausweis, der auch total elektronisch und so ist. Bedeutet, ihr könnt euch da irgendwie mit ausweisen im Web. Bedeutet, ihr könnt dann zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche, also ich habe es jetzt mal für die Schufa benutzt oder für die Homepage der Allianz. Das sind beides Sachen, wo ich mich als Person authentifizieren will. Und bei der Schuf hast du normalerweise so eine bekloppte Monkey Island Karte im Grunde, wo du sagst, was ist denn dritte Zeile, zweite Spalte, die zwei Buchstaben? So, ah Gott, ich hasse das total. Muss mir die PDF-Datei, wo ich es gescannt habe, rausholen. Und es wäre doch angenehmer, wenn ich da einfach meinen Kartenleser kurz ans Laptop schließen würde, meinen PIN eingeben und fertig. Und dafür gibt es die Personalausweis-App. Die ist ein Monster, das von ich behaupte einfach mal T-Systems. Das ist wahrscheinlich falsch, aber ich sag mal, T-Systems hat die entwickelt.
Und sagt einfach mal so.
Genau, ja. Und am Anfang gab es die für Windows und Linux. Was schon mal komisch ist, weil es gibt gar nicht so viele Linux-Nutzer, wie es macOS-Nutzer gibt. Aber ist okay, vielleicht benutzt irgendeine Behörde Linux und deswegen wollen die das.
Ja, München zum Beispiel.
München zum Beispiel, genau, von mir aus. Auf jeden Fall ist es eine unglaublich riesige, hässliche App. Die Ausweis-App, ich glaube, auf dem Mac kam die dann auch irgendwann neulich raus. Ist 160 Megabyte groß, glaube ich.
So viel
Schmerz. Ist natürlich ist Java, nehme ich stark an. Doch, ist glaube Java. Und sieht ein bisschen aus wie Kotze. Also einfach mal so. Das war so der erste Tweet, den ich abgeschickt habe. So, ah, sieht aus wie Kotze. Super.
Kenne ich.
Habe ich nicht anders erwartet.
Habe ich vorher schon mal gesehen.
Ich hätte ja auch nicht erwartet, dass sie irgendwie, selbst mit Java kannst du Programme bauen, die aussehen wie macOS. CyberDuck ist Java. CyberDuck sieht aus wie macOS. Haben sie natürlich nicht gemacht, haben auch irgendwie am Ende des Jahres kommt es raus, was dann bedeutet, nicht im Dezember, sondern im März, was ja März 2012, wie ihr alle wissen, ist Ende des Jahres 2011 offiziell. Und naja, habe ich den Kartenleser irgendwie ein halbes Jahr rumliegen gehabt, auf Amazon gekauft, eigentlich ganz zufrieden, so was er kann, was er aussieht. Ausweis-App gestartet. Okay, dann der erste Fail war erstmal Aktualisierung nicht möglich. Hat er mir direkt gesagt, auf Aktualisierung prüfen.
Ja, du sagst zack, einfach.
Aktualisierung nicht möglich, es konnte keine Verbindung zum Aktualisierungsserver aufgebaut werden. Und es ist ja auch schwer, so einen File-Server bereitzustellen, das ist ja eine der schwierigsten Sachen der Welt. Kann ich verstehen, dass der Staat sowas nicht hinbekommt. Gut, ist ja nicht so schlimm.
T-Systems, wichtig, nicht der Staat.
Meine ich ja, sorry. Aber die haben die beauftragt, also sind sie mit schuld. Gut, ist ja kein Problem. Habe ich okay geklickt. Ist natürlich abgestürzt, was man natürlich sagen kann. Natürlich. Aber ist ja auch kein Thema, weil die haben ja intern was, wo sie Abstürze mit protokollieren können. Dann kommt so ein Fenster hoch, sagt, hier, Ausweis-App, Protokolldatei versenden. Soll ich? Sag ich, natürlich, mach mal. Ist er bei mir natürlich abgestürzt. Beim Absturzprotokoll versenden ist er abgestürzt. War wahrscheinlich der Aktualisierungsserver.
Ich habe nicht gedacht, dass irgendjemand darauf drückt.
Das macht doch keiner. Richtig, die haben einfach den Aktualisierungsserver und den anderen Server wahrscheinlich auf derselben Kiste laufen. Bedeutet, ich nehme an, dass da einfach beide nicht gingen. Und ist ja auch gar nicht so schwer. Dann habe ich da nämlich okay gedrückt und dann ist die Anwendung nochmal hart abgestürzt. In dem macOS einfach mit den Stacktrace gezeigt und gesagt hat so, ist irgendwas komisch und kaputt.
Also einfach mal so ein Stack vor die Füße
gekotzt. Einfach gesagt, hier, der Identifier com.openlimit, wo natürlich jeder weiß, das ist die Ausweis-App, hat irgendwie im Thread irgendwas gemacht, was er eigentlich nicht machen sollte. Der Java-Thread mit AWT, das Ganze übrigens mit AppKit, irgendwie, keine Ahnung. Garbage Collection is off, was weiß ich, schieß mich tot, alle tot. Ja, das war meine erste Freude mit der Ausweis-App.
Ich glaube, es war nicht T-Systems, sondern es war openlimit.com.
Openlimit.com wirklich?
Habe ich gerade geguckt, das ist so.
Bestimmt auch von T-Systems gekauft.
Ja, wie haben die sich denn da reingeschummelt? Unglaublich.
Ja, doch, hier, kostenlose Signatursoftware, Personalausweis und ja, das sind die.
Ja, schön, auf jeden Fall haben die es versaut. Und dann war natürlich noch das nächste, die Installation. Sie haben, in macOS-Manier ist es so, dass du hast eine .app-Datei und in dieser Datei, das ist eigentlich keine Datei, sondern ein Ordner, da ist alles drin. Der Personalausweis natürlich nicht. Der Personalausweis hat einen Ordner und in diesem Ordner ist die App-Datei drin und eine Verknüpfung auf die App-Datei, die heißt, wie heißt der Personalausweis-App, konfigurieren. Bedeutet, nicht nur ist die App blöd und hässlich, sondern sie hat auch noch einen Shortcut, so wie es aussieht, auf sich selber, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen. Warum auch immer. Nicht mal das haben sie hinbekommen. Und dann ging es natürlich mit der Allianz auch direkt nicht. Die hat dann gesagt, ich kann irgendwas nicht machen, sicherheitstechnisch ist das nicht gut. Und ich bin nicht sicher, ob die Allianz das verbockt hat, weil die als Versicherung ja normalerweise sich mit sowas minimal auskennen.
Du meinst, die sollten ihre SSL-Zertifikate im Griff
haben? Würde ich behaupten. Bin ich nicht sicher. Irgendwas ging nicht. Bei der Schufa ging es dann, aber dann war ich schon ein bisschen enttäuscht. Und dann gibt's noch, wenn du irgendwie nach Personalausweis-App irgendwie Alternative googelst, weil das Ganze übrigens auch grandios in einem Browser-Plugin realisiert für Firefox. Und sie können es für Safari nicht machen, weil Safari diese Sandbox-Technologie benutzt, wo das nicht möglich ist.
Diese ominöse Sandbox.
Du siehst auch irgendwie Ausweis-App bei Chip, so das erste auf der ersten Seite, der Download 268 Stimmen, durchschnittlich einer von 5 Sternen. Und das ist halt echt...
Das sieht alles ziemlich furchtbar aus.
Ja, und es gibt irgendwie Ageto zum Beispiel. Ich glaube, Ageto war es. Das ist so eine kleine, lustige Firma. Die sieht auch eigentlich, die Webseite lädt schnell und sieht nicht schlecht aus. Und die haben wohl eine Alternative zur Ausweis-App, die dann nicht 160 Megabyte groß ist, sondern irgendwie nur 1,6 Megabyte.
Und die funktioniert?
Und die auch Cross-Plattform ist und nicht aussieht wie Kotze. Das Dumme ist, man kann die natürlich nicht runterladen, sondern du siehst es nur im quasi auf ihrer, die Ageto-Ausweis-App auf ihrer Seite als Screenshots. Aber,
also das heißt, man müsste die irgendwie kaufen oder so, oder?
Die sieht, ich sag mal, recht neutral aus.
Ja.
So, das ist, so stelle ich mir die Ausweis-App vor. Das also ist eine kleine
Anwendung. Für so eine Software, die ich irgendwie zweimal im Jahr brauche.
650 Kilobyte groß und rein Java-basiert. Andererseits kannst du auch eine 160 Megabyte große rein Java-basierte Ausweis-App zum Download anbieten.
Die aussieht wie Kotze und abschmiert.
Ja, und das haben sie hier Linux, macOS, Windows und ab Android 3.2. Das ist dieselbe individuelle Gestalt. Ach, das wäre so schön, wenn die einfach das gekauft hätten. Auf jeden Fall Ausweis-App sehr...
Kann ja nicht alles haben.
Ja, aber so ein Minimum wäre schön, aber auch nicht.
Habt ihr nicht so.
Ja, theoretisch geht's, also auf einer Seite bisher. Und es sollte laufen. Naja, was soll's. Das war mein Ausweis-App-Rant. Rant.
Felix, möchtest du oder soll ich?
Ich hab noch was.
Ja, du hast noch was. Du hast UMTS-Karten gedönst.
Ah, UMTS-Karten, aber ich mach das bloß kurz. Nämlich, ich habe auf Arbeit so ein T400... ThinkPad, Lenovo und ich habe gedacht, ja, cool, ich habe noch so eine UMTS-Karte da rumliegen und das Ding hat ja so einen UMTS-Karten-Slot, wo alles quasi drin ist und du auch schon Antennen drin hast und irgendwie dein Karten-Slot und so und stopfe ich das da einfach rein und mache das alles schön wieder zu, weil ich habe gedacht, ja, das ist ja super cool, das hat total perfekt gepasst und will das Ding hochfahren und dann sagt das Bier erstmal, du musst irgendwie, die ist falsch. Ich so, what?
Das ist die IBM ja. BIOS, ist einfach ein Pain. Fuckery. Warum mit Festplatten haben sie es voll
gemacht. Nee, die haben tatsächlich spezielle UMTS-Karten, die man irgendwie, glaube ich, auch nur bei eBay oder bei Lenovo direkt kaufen kann, die dann Schweinegeld kosten.
Das ist einfach
und
super
dreist. Das sind auch nur die dann irgendwie da funktionieren. Man kann
die haben irgendwie bloß so eine komische ID. So eine super
also die würden ja theoretisch überall funktionieren, ja, weil es ja nur Mini-PCI ist.
Ja, genau.
Mini-PCI-Express. Die Schweine machen PCI das ja sogar Express, für Festplatten. Du musst dann immer F1 drücken. So, sie haben eine Festplatte, die kenne ich gar nicht. Das könnte alles kaputt machen. Drücken Sie doch mal F1, um zu starten.
Oh Gott, hör mir auf. Das mit F1.
Super dreist.
Da haben da ist nämlich das große Problem, das passiert tatsächlich auch nur bei IDE-Platten, bei Notebook-IDE-Platten. Mhm. Der Rechner meiner Eltern hatte das Problem, da ist die Festplatte verreckt. Das ist auch so ein ThinkPad T43, glaube ich.
Waren das nicht auch Nummern von russischen Panzern?
Weiß ich nicht.
Ja, das war ein sowjetischer.
Okay.
Tank. Okay, sorry. Ja.
Und da habe ich dann einfach mal eine neue IDE-Platte gekauft und bin dann halt irgendwie zum Kistenschieber gegangen und habe mir halt irgendwie so eine 0815 Samsung-Platte gekauft. Also irgendwie, keine Ahnung, 160 Gig, schlag mich tot, eingebaut. Piept komisch rum, drücke F1, um weiter zu booten und danach konnte man das ganze Zeug ganz normal installieren. Und das Problem war, man kann heutzutage einfach keine Platten mehr kaufen, bei denen dieser Fehler nicht auftritt. Was ich dann gemacht habe, war unter starken Schmerzen mit viel Drogen, habe ich das BIOS upgedatet.
Oh, oh.
Und dann gibt es eine Option, dass man im BIOS sagen kann, boote doch einfach weiter nach diesem Fehler. Und damit geht's eigentlich. Gibt's also, wenn man.
Keine Tastatur ist angeschlossen.
Ja.
Oder, nee, keine Diskettenlaufwerk.
Ja, also, was da dann passiert ist, man bootet das Notebook, es piepst kurz rum, sagt, und dann wartet man 3 Sekunden, dann bootet es weiter. Das geht dann.
Das habe ich bei dem, wo ich das gesehen habe, da gab es die Option leider noch nicht. Da muss vielleicht ein BIOS-Update,
wenn es eins gibt. Wie gesagt, ich musste dann BIOS-Update einspielen und das war sehr, sehr schmerzhaft.
Ja, egal. Mhm. Doof. Aber es gibt auch gute Sachen, habe ich gehört. Achso, sogar ich. Unglaublich.
Nee, ich habe noch.
Hast du das?
Ich habe noch ein Mimimi.
Ach ja, soll ich den kurz? Jetzt? Ja, okay.
Tu es. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe gerade einen unschuldigen Rechner von einem bösen Windows XP befreit. Hab dann Windows 7 Professional, wo ich noch eine Lizenz hatte, drauf installiert und eigentlich ganz nett, so funktioniert wieder, der Rechner bootet nicht mehr in den Bluescreen rein, was schon mal viel mehr Benutzbarkeit ist als nicht. Ja, was dann irgendwie seltsamerweise passiert ist, also ich habe den Rechner neu gestartet, was heißt neu gestartet, ich habe ihn komplett neu installiert.
Ja.
Und nach einem Neustart hat es so ein paar Minuten gedauert und dann ist diese komische Taskbar, die da unten so die Programme anzeigt, eingefroren.
Mhm.
Also eingefroren in der Form von, man kann den Rechner noch problemlos benutzen, aber man kann unten nicht mehr auf Icons klicken und man kann keinen Rechtsklick mehr machen und da Programme beenden, sondern muss die halt oben auf X beenden und muss über das Startmenü oder über irgendwelche Desktop-Icons Programme starten. Was schon ein bisschen seltsam war, was mich noch das eigentliche Mimimi wäre, Windows-Foren. Oh mein Gott.
Es gibt Windows-Foren?
Es gibt Windows-Foren, es gibt ja, jede Menge Windows-Foren. Und ich habe nach diesem Problem gegoogelt.
Und du warst bist auf Windows-Foren.
Und ich bin auf diverse Windows-Foren gestoßen, in denen das Problem beschrieben wird. Das scheint relativ häufig vorzukommen. Und die Lösungsvorschläge, die da kamen, die waren einfach so unglaublich obskur. Ja, lad dir hier diese experimentelle DLL runter und schieb die hier in deinen C-Windows-Ordner. Du musst deine Registry defragmentieren, du musst deine Festplatte defragmentieren.
Du musst neu starten, ganz wichtig, ja, immer 10-mal neu starten.
Ja, irgendwie so alles so komplett einfach mal ins Blaue reingeraten. Du musst jetzt irgendwie mal im abgesicherten Modus booten und dann irgendwelche Dinge tun. Und ja, nichts hat weitergeholfen. Ich habe dann irgendwie nochmal 4-mal neu gestartet und weitere Updates downgeloadet. Habe dann auch das ganze Zeug installiert, wo man manuell draufklicken muss, dass man, ja, ich möchte jetzt dieses Update auch noch haben. Letzten Endes bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob es gefixt war. Nach dem letzten Reboot ist dann nicht direkt eingefroren.
Immerhin.
Aber das war auf jeden Fall auch so, nee, der Rechner war nicht besonders alt, also das ist irgendwie so ein Athlon X2 mit irgendwie 4GB RAM und irgendwie eine Onboard-Grafikkarte. Also ich habe die Kiste vor 2 Jahren zusammengebaut, so alt ist die noch nicht. Ja, war insgesamt ein ziemlich beschissenes Erlebnis und vor allem so die ganzen Lösungsvorschläge, wo ich mir echt gedacht habe, nein, das kann nicht sein. Da haben dann tatsächlich Leute angefangen, sich Batch-Dateien auf den Desktop zu legen, die dann automatisiert den Explorer beenden und wieder neu starten, weil es da irgendwie, da bekommt man es irgendwie kurz weg. Und dann haben die sich Batch-Dateien angelegt.
Das hört sich nach dem Windows-Ware an.
Ja. Also das ist so komplett eine ganz komische Welt, wo einfach nur wild in der Gegend rumgeraten wird, um Probleme zu lösen, aber keiner wirklich in der Lage ist, jetzt zu sagen, guck doch mal bitte hier und da, das sind irgendwelche Logs, da kann man lesen, was denn passiert.
Ja.
Und wenn ich da mal, also ich war da leider unter Zeitdruck, wenn ich da mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann werde ich mir da auch mal diese Windows, wie heißt das, Fehlerkonsole oder so heißt das unter Windows, glaube ich, angucken. Da werden ja auch so ein paar Dinge protokolliert, vielleicht steht da irgendwas drin.
Ja.
Aber ja, also Windows debuggen macht keinen Spaß.
Nee. Was hingegen Spaß macht, ist bei einem Dell XPS M1530 den Mausbutton zu wechseln.
Macht das Spaß?
Macht mehr oder weniger Spaß.
Mehr Spaß als was Flighty erlebt hat?
Ah, vielleicht. Nee, ja doch, eigentlich schon mehr Spaß als das.
Schon ein bisschen mehr Spaß.
Ja, ich hatte irgendwann mal früher mir so einen Dell-Rechner gekauft, irgendwie Bachelorstudium noch damals, glaube ich. Ja. Der lag immer noch bei mir rum, aber das Problem ist, dass die natürlich ramschige Qualität bauen und deswegen der linke Mausbutton etwas lommelig war und man nicht mehr richtig nicht mehr richtig drauf tippen konnte. Der rechte Mausbutton war noch super, da hast du drauf gedrückt, hast du einen Klack gehört und hast du gemerkt, dass sich da irgendein Widerstand ergibt und den du dann überwindest. Und der linke, der lag einfach so am Boden und so und tippen ging nicht mehr richtig. Und dann habe ich mir einfach Ersatzteile gekauft. Das geht bei der Laptops wunderbar. Die gibt es dann überall irgendwie so das Mausersatzteil, Mauspad-Ersatzteil gebimsel. Und dann war natürlich die Frage, gut, jetzt habe ich so ein Mausding, wie einbauen? Und ich bin eigentlich ganz begeistert. YouTube, da gibt es die Dell Parts People. Und
das hört sich richtig an.
Da gibt es ein HD-Video von einmal das Laptop komplett auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Und also die haben das so im quasi im Zeitraffer haben sie einem gezeigt, wie du innerhalb von 11 Minuten 47 gezeigt rafft, in Wirklichkeit war es dann über eine Stunde, glaube ich, das Ding komplett auseinanderzunehmen. Aber wirklich alles top beschrieben und es ist echt, also du musst da echt alles auseinandernehmen. Das
ist dann quasi so wie iFixit für
genau,
für
die und da gibt es halt dann echt Videos, ich glaube, für alles, was du bei so einem Dell-Ding austauschen kannst. Und du musst, also ich kam mir ein bisschen komisch vor, weil du echt das Display abnehmen musst, du musst dann die alle Kabel, alle Antennenkabel ausstecken, du musst unten was abnehmen, oben was abnehmen, nur um an das Mausding vom Touchpad zu kommen, was du von oben siehst.
Hast du dir zufällig, also gerade wo wir bei dem Thema sind, hast du dir zufällig mal die iFixit-Beschreibung angeguckt, wie man einen Home-Button im iPhone tauscht?
Nein.
Das ist ungefähr dasselbe. Man muss sich da quasi von der Rückseite das komplette iPhone komplett auseinandernehmen, um sich zu der Vorderseite vorzuarbeiten. Muss dann auch noch das Display abnehmen und alle möglichen Geschichten, dass man an diesen scheiß Home-Button, der dann irgendwie so, keine Ahnung, 50 Cent in der Herstellung kostet oder keine
richtig.
Ahnung,
20 Cent. Das scheint wohl normal zu sein, dass du Sachen, die vorne drin leicht sichtbar sind, komplett von hinten alles auseinandernehmen musst. Aber auf jeden Fall super, dass es die Videos gibt, HD runtergeladen mit meinem kleinen selbstgeschriebenen Download-Programm, das jetzt seit neuestem auch Soundcloud unterstützt, wollte ich nur sagen. Und ja, das.
Cool. Sehr, sehr gut.
So, soll ich kurz?
Ja.
Oder?
Tu es.
Also ich habe einmal endlich mal den Schritt gemacht und meine kompletten Arbeitsrepositories von Subversion auf Git SVN umgestellt. Und da gibt's einen tollen Parameter, der nennt sich einfach Git SVN clone -r head. Und das sagt dem Git SVN einfach, dass es nicht alle Revisions seit Beginn der Zeit auschecken soll, sondern einfach nur das aktuelle Subversion Repository, das dann in ein Git Repository einchecken und danach ist man glücklich. Das geht relativ schnell. Also es geht ungefähr.
Wenn du so ein 3-4 Jahre altes Projekt hast mit irgendwie jeden Tag
den
20 Leute, 8 Stunden.
Ja, also wir haben ja sowas Ähnliches, wo dann halt einfach so diverse Entwickler seit Jahren auf einer großen Codebasis arbeiten und das müssen wir halt auch ab und zu auschecken. Und es wird ganz schön lange dauern und viel Platz wegnehmen auf der Festplatte. Und darum war das jetzt eigentlich echt bequem.
Sehr cool.
Und ich kann jetzt einfach wieder ganz bequem, wie ich es gewohnt bin, Git lokal benutzen und committe damit in Subversion Repository und bin soweit eigentlich ganz glücklich. Glücklicher bin ich natürlich dann, wenn wir endlich mal alles auf Git umgestellt haben, aber das ist jetzt so die Übergangslösung, die für mich echt gut funktioniert, mit wenig Schmerzen. Das
können wir mal morgen machen, theoretisch. Wird sich irgendwas kaputt gehen, aber ja. Bla. Chrome to Paper.
Ja, das ist auch noch von mir. Das ist eine Chrome-Extension. Die nichts anderes macht, als die Seite, auf der man gerade surft, per Knopfdruck nach Instapaper wegzuspeichern. Und das Coole daran ist, man kann einstellen, dass er das Tab danach zumacht, was mir sehr wichtig ist. Weil ich habe immer, also sonst weiß ich nie, welche offenen Tabs jetzt irgendwie tatsächlich schon in Instapaper drin sind oder welche nicht. Und so kann man das eigentlich relativ schön automatisieren. Ich mache sie irgendwie einen Artikel, der ist ganz interessant. Wenn ich den nicht direkt im Feedreader zu Instapaper hinzufüge, dann mache ich den noch irgendwie im Browser auf, lese da mal kurz quer, ob mich das interessiert. Und wenn mich es interessiert, dann klicke ich diesen einen Button, der speichert es weg und zack, funktioniert.
Hast du das Bookmark halt mal gesehen, das neue? Also der hat es irgendwie aktualisiert, also
das mit Instapaper. Das ist tatsächlich mittlerweile in der Lage, sich selbst abzudaten. Ja?
Genau, und es ist irgendwie, also er macht das jetzt so schick, nicht mehr so eine kleine hässliche Box, sondern er macht irgendwie so schwarz und ausfaden.
Ich weiß, dass es das gibt, aber wie gesagt, ich finde diese Funktionalität, dass es das Tab automatisch zumacht, ganz gut, weil dann habe ich einfach keine Tabs mehr offen, die ich...
Können wir das nicht einfach irgendwie ein Window Close am Ende an das JavaScript noch anhängen?
Könnte man.
Sowas ist die Frage. Keine Ahnung.
Also für mich funktioniert das auf jeden Fall super, weil die Sachen, die ich dann mal nach Instapaper reinschiebe, die will ich im Normalfall eh nicht mehr im Browser offen haben. Wie gesagt, ich bin ja eh so ein Fan von mittlerweile
Kindle,
Instapaper, Read It Later.
Die eigentlich alles das Gleiche machen.
Pinboard. Ja, also ich hab Zeit lang Read Later benutzt. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen auf Instapaper umgestiegen.
Ja.
Und ich muss sagen, auf dem Kindle ist das echt viel besser. Weil ganz einfaches Feature, die Read It Later zeigt dir, nicht Read It Later, Instapaper zeigt dir einfach auf dem Kindle vor dem Artikel und nach dem Artikel drei oder vier Links sind es, glaube ich, an. Da kann man sagen, irgendwie Archive, like an Archive. Mhm. Und wenn man dann gerade in dem WLAN ist, dann macht er da einen Browser auf, klickt auf den Link und dann markiert er das gleich als gelesen und man kann es direkt auf dem Gerät machen, was ich sonst bisher immer gemacht habe, weil ich hatte gleichzeitig noch ein iPhone dabei und habe dann diesen Artikel in der iPhone-App gesucht und habe da auf gelesen ja, geklickt und das ist irgendwie, also da muss ich sagen, finde ich Instapaper viel, viel schöner. Und ich höre ja auch gerne die Podcasts mit Marco Arment und darum habe ich gedacht, benutze ich mal Instapaper, ist toll.
Richtig.
Kann man nur weiterempfehlen, genau. Und eben dieses Chrome to Paper, wenn man es dann bequem sichern will und nicht dieses Bookmarklet benutzen möchte.
Felix, sein Pick klingt flauschig.
Flauschig.
Oh ja, der ist super cool.
Ich kapiere es aber nicht.
Wenn du mal drauf drückst,
ja,
dann kommst du auf eine Seite, auf einen Webcomic. Und diese Webcomic.
Ach, das ist ein Webcomic da oben. Ich glaube, das ist dann so artsy, okay.
Ja, nee, und der ist halt super artsy, aber auch einfach artsy, super sarkastisch.
Einfach artsy-flausch.
Artsy und flauschig, aber der Name ist nur ironisch quasi, so super hipstermäßig zu sehen. Und ich habe den gestern entdeckt und ich habe gedacht, hey, der ist gar nicht schlecht. Und die haben auch schon irgendwie 700, waren noch was, lustige drei Panel-Comics mit jeweils nur maximal drei. Mit jeweils nur drei.
Ich sehe schon,
drei ein bisschen Text.
Sieht alles aus wie Instapaper irgendwie.
Keine so Ahnung.
Das ist halt, du meinst Instagram.
Das sind halt einfach
mit den Hipster-Bildfiltern und so.
Genau, mit den Hipster-Bildfiltern und lustigen Text dazu. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber
ist schon böse.
Die sind schon doch relativ gut. Genau, und der hat auch irgendwie ein Projekt gehabt, wo, also der, oder die Leute haben ein Projekt gehabt, Overqualified, wo sich halt irgendwie für irgendwelche Jobs beworben haben und dann einfach die super abgefahrenen Geschichten, warum sie diesen Job haben wollen und was sie davor gemacht haben und so geschrieben ist. Gibt es auch als Buch zu kaufen. Schauen Sie auch mal kurz hier.
Und Sie haben Fnord oben als Link.
Ja, Fnord. Genau, das Buch habe ich noch nicht mir angeschaut, aber es sieht auf jeden Fall genau richtig aus.
Lustig, genau. Ja, dann komme ich dran wieder. Zombies Run ist eine iPhone-App, war mal ein Kickstarter-Projekt, glaube ich.
Genau, gerade wollte ich sagen, ich habe das mal auf Kickstarter gesehen.
Genau, und dann habe ich, die kam irgendwie jetzt vorgestern raus, also ich habe mal wieder die Featured Items angeschaut. Und die Idee ist, dass du
ist kaputt, die Seite.
Beim Joggen irgendwie so ein bisschen Unterhaltung brauchen würdest. Und da ist Zombies Run, die geben dir quasi eine Geschichte. Bedeutet, es geht darum, es ist eine postapokalyptische Welt und du bist einer der Runner, die irgendwelche Sachen einsammeln und Missionen erledigen müssen und so. Und es ist ganz cool, weil es ist teilweise, sie spielen deine Musik ab, so radiomäßig. Und sie haben dann immer so kleine Intermezzos, wo sie eben so, hey, Runner 5, keine Ahnung, wir sind jetzt hier auf dem im Krankenhaus und sie sollten nicht über den Parkplatz laufen, laufen sie doch besser rechts und dann hörst du halt auch irgendwie immer so, keine Ahnung, genau so Zombie-Geräusche und dann hörst du teilweise Maschinengewehrfeuer und teilweise eben auch so echt panische, echt gute Sprecher, finde ich, also echt nicht schlecht gemacht, mit so, keine Ahnung, panischem so, sie sind hinter dir, brrr, bumpf, Zombies. Und das ist echt, also ich bin neulich mal abends mitgelaufen, nachts quasi und es ist schon erstaunlich, obwohl du weißt, dass es halt echt nur so Zeug ist. Es gibt schon ein bisschen extra Adrenalin, es ist recht unterhaltsam. Du kannst beliebig langlaufen, was auch nett ist. Also du kannst entweder die Geschichten stoppen irgendwo zwischendrin und sagen, hier, ich höre jetzt mal auf. Oder du machst halt die 20 Minuten sind es, glaube ich, 20 Minuten Story durch und danach kannst du dann quasi noch freilaufen und kriegst dann, je länger du läufst, desto mehr kriegst du irgendwelche Goodies.
Ist das dann jedes Mal dieselbe Geschichte?
Nee, es sind mehrere und sie werden wohl auch neue nachproduzieren. Und die, so wie ich es verstanden habe, auch als gratis Update dafür rausbringen. Ganz nett. Noch nicht 100% sicher, ob ich überzeugt bin. Die Idee gefällt mir auf jeden Fall. Sie haben auch irgendwie, es gibt noch irgendwie so Zombie-Sprints. Also im Normalfall läufst du halt echt nur und eigentlich hast du keinen, also wenn du rechts läufst, ist es dann, reagiert er da nicht drauf. Es gibt wohl irgendwie so Zombie-Sprints, wo du eventuell, wo sie deine Geschwindigkeit dann monitoren und sagen, hey, du musst jetzt schnell rennen für irgendwie eine Minute. Sonst kriegen ich die Zombies. Und das habe ich noch nicht getestet, aber ich denke, da. Es ist auf jeden Fall eine nette Idee und ein hohes Produktionsvalue und viele Sprecher.
Coole Idee auf jeden Fall.
Ja, gefällt mir.
Erinnert mich ein bisschen an dieses Share a Run, was damals so ein paar Leute von der HDM gemacht haben.
Genau, richtig. War meine Idee übrigens. Bang.
Ja, und sie haben mein XMPP-Backend auf Android benutzt.
Die Schweine.
Tja.
Ist doch was Gutes, oder?
Ja, siehst du. Share Code und so.
Genau, Share the Love.
Genau. Da habe ich noch was. Ich habe vor kurzem einen interessanten TED-Talk gesehen, den ich sehr beeindruckend fand. Und zwar hat da so eine Neurowissenschaftlerin erzählt, wie das denn so ist, wenn man selbst tatsächlich einen Schlaganfall hat und weiß, was das Hirn gerade tut. Und das fand ich tatsächlich echt interessant, weil die hat dann halt zwischendurch immer so, ist sie so abgedriftet und hat nur noch sensorische Daten, also Sensorik wahrgenommen, was von außen rauskommt, war aber nicht mehr in der Lage, sich selbst als Wesen zu sehen. Und ist dann, also weil ihre linke Gehirnhälfte da kurzzeitig mal komplett ausgesetzt ist und als sie dann wieder so halbwegs zu Bewusstsein gekommen ist, war ihr dann gerade schon klar, was denn gerade passiert und sie fand es irgendwie, hat dann halt erzählt, wie es so ist, als jemand, der sein Leben lang das menschliche Gehirn studiert, mal mitzubekommen, wie es sich anfühlt, wenn da einzelne Regionen mal so ausfallen und so. Mhm. Also so ein Talk, der geht fast 20 Minuten, ich glaube 18 Minuten irgendwas. Und den kann man sich mal angucken, ist sehr emotional, aber ich finde auch sehr interessant.
Sehr cool.
Schön, schön.
Der Ingo hat noch HTTPS Everywhere.
Ich finde es ja doof.
Du findest doof.
Ich habe das mal benutzt und dann irgendwie auf zwei Seiten hatte ich Probleme, wo er mich irgendwie auf HTTPS umleiten wollte, obwohl es halt für diesen Bereich der Seite kein HTTPS gab. Und dann war ich irgendwie so in einem endlosen Redirect-Loop quasi gefangen und beim anderen Mal konnte ich eine Form nicht absenden, weil irgendwas auch scheiße war. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich finde HTTPS gar nicht so wichtig.
Ich finde es super wichtig.
Ich finde es auf jeden Fall auch super wichtig, aber ich fände es da wichtiger, dass die Seitenbetreiber da halt auch selber dafür sorgen, dass
es passiert.
Ja, das ist ja eh auf allen großen Seiten, loggst du dich immer über HTTPS ein und alles andere.
Wie hieß dieses Ding? Firesheep?
Ja, genau. Deswegen meine ich ja, ich finde es nicht so wichtig, dass ich für alles HTTPS brauche. Wenn ich jetzt Reddit durchlese, brauche ich echt kein HTTPS für die lustigen Katzenbilder.
Ja.
Das ist es.
Aber halt. Ich meine gerade so die Sachen, die irgendwie Twitter, Facebook, Google, die ganzen Sachen, die sind jetzt mittlerweile auch schon alle auf HTTPS. Und wie gesagt, ich fände es halt wichtiger, dass die Seitenbetreiber selber dafür sorgen, dass ihre Webseiten sicher sind und dass ihre Logins gesichert sind und vor allem auch ihre Session-Cookies. Mhm. Und ich habe sowas auch mal installiert gehabt, als ich mal auf dem Kongress war, weil ich weiß nicht, also da war es noch eine Zeit, wo man sich so bei diversen Diensten noch einloggen konnte.
Ja gut, auf dem Kongress würde ich es auch auf jeden Fall benutzen, aber so von zu Hause hat es für mich eben gar keinen Sinn, weil ich keine was abhören
kann. Ja, das finde ich, reicht das schon wieder gar nicht. Also da will man eigentlich mehr.
Das sind so ein Wildcard-Zertifikat, da willst du mit VPN gehen oder so.
Ja, du willst, du willst eigentlich VPN haben.
Wobei ich bin da eigentlich eher so.
Oder halt Socks, ich meine, hey, das ist gut genug.
Der Socks-Prox.
Haben wir sonst noch was?
Anja Kempe.
Marc hat noch was.
Ich weiß nicht, irgendjemand, ich glaube, Holger hat irgendwas getwittert. Ganz interessant, das war, was war das genau? Hartz IV mit türkischen Mitbürgern oder so, keine Ahnung. Eine echt nette Reportage. Und da bin ich auf anjakempe.com gestoßen, wo die Hörfunkjournalistin Anja Kempe über aktuelle Sendetermine informiert, was mir recht egal ist, weil ich sowieso zu dem Zeitpunkt nicht einschalte. Aber sie auch 71 Sendungen und echt gute Reportagen, stundenlange Reportagen teilweise zum Anhören hat. Und die alle hochqualitativ, sehr interessant.
Gibt es jetzt Podcast-Feed?
Leider nein. Deswegen habe ich da auch irgendwo bei letzte Kommentare, habe ich mich dann verewigt und habe irgendwie gesagt, wäre eigentlich ganz cool, wenn du da mal Podcast machen könntest und Flatter und so.
Wäre gut, ja.
Richtig. Ich erwarte keine Antwort, aber wäre eigentlich nett.
Ach so, in Sachen Flatter, übers Wochenende ist mir auch was aufgefallen, nämlich die 5x5 Podcasts sind jetzt flatterbar. Noch ziemlich komisch, also die haben irgendwie nur einen Flatter-Button für alle Sendungen. Die haben einen Flatter-Button? Ja, auf der rechten Seite. Klick mal irgendeinen Podcast an und dann kannst du, mach mal irgendwie Build and Analyze oder so.
Genau, yes, da ist ein Flatter.
Das ist ein Flatter-Button.
Endlich.
Aber der ist noch komisch, also die haben nicht für einzelne.
Ich kriege Flatter 5x5 bei den Benjamin, ist mir egal, ich finde alles, was er macht, gut.
Also man kann den jetzt einfach flattern. Wollte ich mal gesagt haben.
Das ist cool. Ich habe das mal geschrieben per Twitter und dann hat er gesagt, wir haben doch schon PayPal oder so. Und ich so,
ist was anderes.
Richtig. Ja. Und Gott, 5x5. Ich würde so alles von den Hard-Flattern. Hard.
Ja, also für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein US-amerikanisches
Podcasting-Konglomerat.
Ein Podcasting.
Tim Pritloff hat ihn geflattert.
Genau. Und da gibt es einfach ganz viele Podcasts, die mit Tech, mit Startups, mit irgendwie Arbeiten, Projektmanagement, sonst irgendwas zu tun haben. Das kann man sich alles mal anhören. Und ich höre da so ein paar Formate von dem ganz gerne. Jo.
Okay, cool.
So, haben wir alles?
Genau, ich hab noch Felix, ganz kurz was. Wieder in eigener Sache. Und zwar, ich hatte den Use Case, dass ich ganz schnell irgendwie einen FTP-Share brauche, um Sachen halt auszutauschen, weil unter Windows ist es irgendwie immer noch komisch und man hat ja eigentlich ein Netzwerk und eigentlich will man ja keine USB-Sticks benutzen. Und dann bin ich mal wieder auf Python gestoßen und unter Python gibt es auch unter Windows und wenn man da sagt, okay, ich finde diese ganzen Libraries alle voll cool, dann kann man sich zum Beispiel Easy Install oder Pip installieren und mit dem kriegt man dann die Libraries, die man braucht, um so einen FTP-Server schnell aufzusetzen, den PyFTP-Dlib habe ich, glaube ich, schon mal gepickt irgendwann. Dann gibt es noch PyWin32 und das kann man dann benutzen, um direkt in Clipboard rein zu pasten. Und was ich quasi geschrieben habe, ist ein Skript, wenn man das doppelklickt, dann macht der einen FTP-Server auf, einen anonymen, auf ein Verzeichnis und pastet dir deinen aktuellen fully qualified Domain Name in dein Clipboard rein und kannst den anderen direkt geben.
Das ist cool.
Ist super cool und es ist halt nicht so ein Pain wie irgendwie diese komischen anderen, was gibt's da, Zilla, irgendwie FTP-Zilla oder
FileZilla.
Weiß ich, wie das Ding heißt, genau. was man da halt erst starten muss, dann muss man irgendwie Sachen eintragen und wo er hinmachen soll und das macht's halt einfach möglichst schnell und cool. Mhm. Und es ist Python, deswegen muss es automatisch besser sein.
Ja. Wo du gerade Python gesagt hast, ist mir auch noch was eingefallen, was ich die letzte Woche gesehen habe. Ich habe es selber noch nicht benutzt, aber ich habe schon viele Leute sagen hören, dass es super toll ist und ich habe mir mal die Screenshots angeguckt. Ich möchte es jetzt einfach mal picken, weil ich das Projekt cool finde, und zwar HTTPy. Das ist auch in Python geschrieben, das ist ein Kommandozeilentool, was dir den Befehl HTTP gibt. Und da kannst du einfach HTTP, get, put, post, delete, sonst irgendwas, Domain und dann noch ein paar Parameter angeben und kannst damit quasi relativ einfach Webservices skripten oder auf der Kommandozeile benutzen. Und das Schöne daran ist, die jagen das Ganze noch durch ein Pigments und dann hat man auch gleich
bunt
und Syntax gehighlighted und die JSON, also wenn man da irgendwie ein JSON zurückbekommt zum Beispiel, das wird dann halt auch noch schön eingerückt und so weiter, sodass man halt einfach mit JSON-basierten Webservices auf der Kommandozeile hübsch arbeiten kann. Also ist sowas, wo ich mir mal überlegt habe, sowas selber zu schreiben, aber wenn es das schon fertig gibt, dann ist das noch umso besser. Und das sieht tatsächlich echt einfach benutzbar aus.
Und kann es Cookies?
Nee, glaube ich nicht. Okay. Also ich bin mir nicht 100%
sicher. Also es steht hier jedenfalls nicht irgendwo dabei. Deswegen.
Achso, die sind auch super modern. Die haben auch gleich ein Travis CI mit eingebaut. Und ihre Tests passen und so.
Ja, muss gut sein.
Passende Tests.
Genau, also man kann da halt einfach mit den normalen Webservices, die man so kennt, arbeiten und kann da irgendwie JSON reinpipen und wieder rausholen und es wird auch noch gesyntax highlighted und man kann es noch prettifyen und alles Mögliche. Man kann Proxys angeben und alles Mögliche. Es kann viel. Und ich glaube, wenn man mal so Services testen will oder mal irgendwie sich da Shell-Skripte schreiben will, die einfach so ein bisschen mehr können sollen als nur so Curl.
Nee.
Ja, wobei, nee, Curl.
Sorry, du.
Okay.
Ein bisschen weniger können als Curl, aber dafür hübsch sind.
Ja, genau.
Also sagen.
Es ist, glaube ich, tatsächlich eher so dafür gedacht, das manuell auf der Kommandozeile zu benutzen, wenn man einen hübschen Output haben will. Zum Skripten ist, glaube ich, Curl da tatsächlich eher geeignet.
Also zum Skripten auf jeden Fall Curl, weil du kannst zum Beispiel auch Cookies.
Ja. Wie gesagt, ich habe es noch nicht benutzt.
Aber sieht schick aus auf jeden Fall. Und es hat Screenshots, die bunt sind.
Genau, ich weiß nicht, wie toll es tut, aber es tut auf jeden Fall scheint, also sagen wir es mal so, nach Aussage von Leuten, die ich irgendwie auf, denen ich auf Twitter folge oder deren Blogpost ich lese, ist es cool und es funktioniert toll. So. Ich glaube, dann war es das auch für heute, oder? Haben wir noch was?
Nö. Nee, ich glaube nicht. Nö.
Jo, dann verabschieden wir uns mal und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche in alter Frische wieder. Also dann.
Also ciao. Dann, bis dann, ciao.
Tschüss mit Ö.